Hallo, hier ist der Nordfunk. Heute im Studio sind Erik,
Michael,
Carsten,
Sarah.
Wir werden uns heute ein bisschen mit Computerspielen beschäftigen. Alles, was so früher Spaß gemacht hat, was heute Spaß macht, aber natürlich auch damit, was da so für Gefahren lauern. Und zur Einstimmung machen wir erstmal ein bisschen Musik. Da sind wir wieder. Heute unser Thema Computerspiele. Wie ihr schon gemerkt habt, heute ein bisschen andere Zusammensetzung im Studio. Die fähigen Leute sind alle unterwegs nach Berlin. Dementsprechend auch die Beschwerden für die Musik nicht an Martin, der das sonst auch immer ganz gut macht. Wir wollten uns heute mit Computerspielen beschäftigen. Was waren denn eure ersten Spiele?
Oh, an mein allererstes Spiel kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich an meinen allerersten Computer erinnern. Das war noch ein Vorgänger vom C64. Das war von Texas Instruments. Der nannte sich 994A. Der hatte noch nicht mal Diskettenlaufwerk. Der wurde im Wesentlichen wie eine Spielkonsole mit so Modulen bestückt. Da gab es auch noch seitlich noch ein Voice-Modul, was man noch dran machen kann. Dann konnten die Spiele, zumindest die, die es überhaupt konnten, dann auch noch so quäkig, aber irgendwas an Sprache rausbringen. Aber es war insofern ein richtiger Computer, weil er mit Basic programmierbar war, hatte Tastatur, Arbeitsspeicher und so weiter. Es war nicht eine reine Spielekonsole, war so beides. Und ach Gott, was hatten wir da? Space Invaders und...
Die Spiele halt ein Klassiker erstmal.
Ja... Hatten wir noch irgendwie eins, das war so ein Western-Spiel, ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt, das haben wir auch...
Mohun gut, oder?
Hä?
Mohun schießen gut?
Nee, das war halt alles 2D natürlich. Was war das? Das war vor 25 Jahren, also... im Prinzip, du hattest so eine Stadt irgendwo und da waren drumherum waren so Kakteen und da kamen dann irgendwelche Banditen, die musste man abschießen, das war sehr lustig. Aber ich weiß nicht mehr, wie der ganze Mist heißt, das ist einfach schon viel zu lange her. Aber lustig war es. Ich habe mit einem Kumpel zufällig, wir haben da ganze Tage vor der Kiste verbracht und da allen möglichen Krempel rauf da gespielt und versucht da irgendein Basic irgendwas selber zu programmieren. Ich weiß das mit seinem älteren Bruder zusammen, der war 15 zu der Zeit, haben wir es dann geschafft, zu dritt so ein Panzerschlachtspiel zu machen, da mit so zwei einfachen Panzersprites, die dann da in so einem Labyrinth rumfuhren und wo du versuchen musstest, den A abzuknallen. Ja.
Ich glaube, das erste selbstprogrammierte Spiel bei mir war auch durch ein Labyrinth laufen, von dem man immer nur die Hälfte gesehen hat und dann irgendwie Ausgang suchen musste.
Oh.
Das hätte man die Jungs aus dem Fernprogramm nicht spielen lassen. Nee, ich glaube, das erste Spiel, was ich gespielt habe am Rechner, war Digger. Warst du so ein kleines Männchen, musstest dir auch irgendwelche Gänge fressen, aufpassen, dass dir keine Steine auf den Kopf fallen. Also auch noch ziemlich simpel eigentlich.
Das kenne sogar ich noch. Das ist mein erstes Spiel, war glaube ich ja Diana Sisters und das habe ich geliebt. Das habe ich jetzt nochmal irgendwie mir geben lassen vom Carsten und Aber dieses Digger, das kannte ich auch noch. Und da habe ich irgendwann ausgesetzt. Das war mir einfach zu eintönig.
Ja, nee, also ich habe das auch über verschiedene Rechnergenerationen noch spielen wollen, aber es ging dann nicht mehr, weil die Rechner zu schnell waren. Damit wurde das Spiel halt auch schneller und es war dann ein bisschen gefährlich. Giannas Sisters war ja, glaube ich, dann eine Kopie eigentlich von Super Mario, oder?
So ein ähnliches Spielprinzip, ähnlich, ja, aber ich würde sagen schon, dass so Super Mario war eigentlich schon so der Urvater dieses Genres, so dieser Hüpfe- und Ausweichspiele und gab es dann zwar nachher noch viel nettere, aber obwohl, weiß nicht, je nachdem wie weit man sieht, Donkey Kong war ja eigentlich im Prinzip auch schon so
war
der...
auch ein Jump'n'Run eigentlich.
Auch Jump'n'Run, so, also...
Wobei es für Donkey Kong wohl heute immer noch Wettbewerbe gibt, wer da irgendwie die Highscores macht. Also es gibt irgendwie eine Liste mit den Top 10 Highscores, die darfst du auch nur in ausgewählten Spielhallen irgendwie machen, auf zertifizierten Geräten und so weiter.
Oh Mann, naja.
Ja, das... ja, genau, weil mein erstes Spiel war Pac-Man, also ganz standardmäßig klassisch. Da gibt es ja heute auch noch richtige Weltranglisten, wer den Highscore knackt und in welcher Zeit.
Aber Pac-Man nicht auch nach irgendeinem Level quasi vorbei?
Ja, es gibt ein Ende bei dem Spiel, das ist halt kein programmiertes Ende, das ist halt einfach, da teilt sich der Bildschirm und man kann nicht weiterspielen.
Also Spielschutz ab.
Ja.
Da gab es auch einen, der das irgendwie zum ersten Mal geschafft hat, der mittlerweile irgendwie vor Publikum in Vegas spielt oder so.
Ja, es gibt mittlerweile schon eine ganze Handvoll von Menschen, die das gepackt haben. Also es ist wohl irgendwie wohl das 256. Level oder so.
Wo er dann abstürzt, sich, ja.
Geil. Da kann man sich eine gute Nacht dran setzen wahrscheinlich.
Ja, es sind ein paar Stunden, die man durchspielt.
Also Jump'n'Run hat ja auch relativ lange gedauert, eigentlich bis das dann zum PC kam, auch mit dem Smooth Scrolling, dass du halt nicht immer so einzelne Bildschirme hattest, sondern automatisch rübergelaufen bist. Ich glaube, das war dann auch irgendwas von dem Carmack, also von einem der ID-Jungs, der da so das erste Mal rumgetrickst hat, bis zum geht nicht mehr, dass es lief auf den PCs. Also er hatte, glaube ich, so einen Vorläufer von Commander Keen gemacht und Keen war dann so die kommerzielle Umsetzung.
Ich meine, was ich halt cool finde, ist, wenn ich so überlege, wie die C64-Spiele sich entwickelt haben, ja, weil ich meine, der C64 hat im Vergleich zu den heutigen Hardware-Plattformen, ich meine, letztlich haben wir ständig neue PCs, die nochmal schneller sind, noch mehr Arbeitsspeicher haben, noch größere Grafikkarten haben und so weiter, hat der C64 ja im Prinzip 10 Jahre unbeschadet überstanden. Und alles, was man machen konnte, war programmiertechnisch, ihn nach und nach bis zum Ende auszureizen. Wenn du dir die ganz frühen Spiele anguckst, ja wirklich poplige Grafik haben und wenn ich mir so die späten Spiele angucke, da haben die wirklich schon richtig geil getrickst, dass sie da noch das allerletzte rausgeholt haben. Gut, das war beeindruckend.
Halt heutzutage nicht mehr ganz so nötig. Also es kommt halt früh genug eine neue Generation, dass man halt eben nicht mehr das letzte rausholen muss. Also bei den Konsolen ist es wohl so, dass dann, wenn die Generation danach quasi am Laufen ist, fangen sie erst an, die alte Generation wirklich auszunutzen. Und das ist wohl mittlerweile auch der Punkt, wo diese ganzen Demoszene-Leute dann sich auf die Geräte stürzen und anfangen dann richtig was rauszuholen. Also gerade die PS2 ist da wohl momentan dann so das Ding, auf dem man gerne programmiert, weil eben es ist nicht mehr so hip, dass wenn man darauf programmiert, man irgendwie so als Modemensch verschrien wird, ist aber noch performant genug, um da irgendwie Spaß zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei den aktuellen Spielekonsolen ist ja sowieso witzig, dass die beiden sozusagen High-End-Konsolen, ja, die PlayStation 3 und die Xbox 360, die ja wirklich Power satt haben, dass die letztlich von einer vergleichsweise zweitklassigen Spielekonsole eben dieser Wii total abgehängt werden. Ja, aber
die hat halt das innovative Eingabegerät.
Das ist der Punkt, ja.
Halt auch den angenehmen Preis. Darf man wahrscheinlich auch nicht vernachlässigen.
Ja, weil Nintendo ist immer deshalb der Marktführer, weil halt die Konsolen immer deutlich billiger sind als die von Sony und von Microsoft.
Ja, aber ich würde sagen, bei der Wii ist es nicht nur, dass sie günstiger ist, sondern auch, dass sie halt ein völlig neues Konzept einbauen. Ja. Und das macht sie halt auch für Leute attraktiv, die vorher mit Computerspielen halt nichts zu tun haben. Ja.
Ach, dann sollte ich da auch noch mal gucken.
Vielleicht.
Ich komme zum Spielen gerne vorbei, ne? Das Ding macht echt Spaß.
Ja, also, dann auch.
Ja, so Bekannter von mir ist auch so ein kompletter Konsolenfreak, der kauft sich auch alles, aber so bei der Wii oder bei Nintendo-Produkten sagt er, da baue ich mir kein Modchip ein, da kaufe ich mir auch nur Originalspiele, da wird nichts kopiert, weil er sagt, das sind die einzigen irgendwie auf dem Markt, die noch Innovationen bringen und das will er halt auch fördern.
Ja, das ist ja auch gut so. Ja, das ist ja also echte Innovationen, so Spiele, die richtig, richtig was Neues bringen, hat es ja gar nicht so fürchterlich viele gegeben.
Ja.
Es gab schon so einige, aber...
Einige, ja, aber nicht...
Man hat ja schon einiges an Genres generell, also man hat ja eher so Umsetzungen klassischer Spiele. Aber über die Genres unterhalten wir uns gleich. War noch ein bisschen Musik. Da sind wir wieder. Die Hektik eben kam daher, dass die Jungs, die gerade im Zug sitzen und normalerweise die Sendung machen, jetzt auch dazu geschaltet sind. An der Stelle auf jeden Fall schöne Grüße. Alles Gute an Stefan, das ist auch dabei, hat heute Geburtstag. Und
ja, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, genau. Ja. Und viel Spaß in Berlin euch allen.
Dass wir auf Singen verzichten, haben wir uns, glaube ich, gerade darauf geeinigt.
Einstimmig.
Ja, und zwar sind die auf dem Weg zum Chaos Communication Congress, der 24C3. Alljährliches Treffen des CCCs zwischen den Jahren mit viel Clubmate, interessanten Vorträgen, viele interessante Leute. Also auf jeden Fall was, wo es sich lohnt, mal hinzufahren. und ein bisschen Spaß zu haben. Ja, wo war er gerade? Bei den Genres. Was für Computerspieletypen gibt es so alles? Jump'n'Run hatten wir schon genannt.
Also im Prinzip, vielleicht sollten wir auch das ein oder zwei Sachen dann dazu sagen. Es gibt halt ja Jump'n'Run, also Hüpf- und Ausweichspiele, Spiele, bei denen das Hauptziel des Spieles ist, letztlich ist, eben über Hindernisse zu springen und ja, entweder den Gegnern auszuweichen, sowas halt. Ja. Was gibt es noch? Ganz klassisch, uralt Text Adventures.
Bei ja, die Multi-User-Dungeons, habe ich ganz viel gespielt.
Ja gut, das ist ja die Mehrspieler-Version davon, ja. Aber davor gab es ja noch so diese, ja, bevor es eben Grafik-Abenteuerspiele gab, bei denen man irgendwas herausfinden musste, gab es das Ganze halt in eben rein textbasiert, wo dann halt stand, du kommst in einen Raum, da gibt es ein Fenster und einen Tisch und ausgegeben im Süden und im Westen. Ja, das war dann immer nach Himmelsrichtungen. Ja.
Hier Richtung Süden, da war dann der Geist und hat sich wieder abgeschlachtet.
Genau. Also, das war halt noch sehr viel der eigenen Fantasie überlassen und die wurden dann nach und nach so langsam immer grafikfähiger und dann einzelne Bilder dazu kamen und später dann halt...
Das, daran kann ich mich auch erinnern. Eigentlich ja. Text-Adventure, aber so markante Szenen oder Stellen im Spiel wurden dann nochmal durch ein Bild unterlegt.
Genau, ja. War halt alles noch relativ simpel und naja, handgestrickt. Ja.
Oh, NetHack dürfen wir an der Stelle wahrscheinlich auch nicht vergessen. So eins der ersten Eich-Rollenspiele, oder?
Ja.
Also rein aus ASCII-Zeichen bestehend, also Grafik gab es nicht, es wurde alles durch Buchstaben dargestellt. Man selber war ein kleines Ad, glaube ich. Ich weiß nicht, du hast das aber länger gespielt, ne?
Ja, also... gibt es halt auch ganz viele tolle Clients mittlerweile für. Das Spiel gibt es immer noch, wird auch teilweise immer noch von Menschen gespielt. Hat halt so einen Kultstatus in der Open-Source-Gemeinde.
Wie war das? 800 verschiedene Wege zu sterben und ich glaube, das Ding war mittlerweile auch riesig, oder?
Ja, ja doch. Und ein Running Gag ist, man kann die Türen beim Händler auch öffnen, man muss sie nicht eintreten.
Ja, dann wurden die Adventures ein bisschen aufwendiger, ein bisschen mehr Grafik. Dann gab es so diese Larry, Space Quest, King's Quest, wo man zwar laufen konnte mit der Steuerung, aber trotzdem noch alle Befehle eintippen musste, was man machen will.
Ja, ja gut, Larry war ja aufgrund seiner, naja, Gott, immer noch sehr harmlosen Schlüpfrigkeit sehr beliebt. Aber, naja.
Also, ich kenne viele Leute, die haben es, war eines der ersten Spiele, die sie gespielt haben, auch nie verstanden, also sie fanden es einfach toll, irgendwie mit den Menschen da durch die Gegend zu laufen, zu gucken, wo man da langlaufen kann.
Ja, witzig also, war es schon. Es gab auf dem C64, weil du gerade sprachst, Männchen, in denen man durch die Gegend laufen kann. Fällt mir schwer zu sagen, wohin dieses Spiel eigentlich genau gehört. Es war, nannte sich The Castles of Dr. Creep. Eins der Spiele von Broderbund, die finde ich eine Menge tolle Sachen gemacht haben an Spielen. Das konntest du nämlich auch im Koop-Modus spielen. Da hattest du so Aufgaben, die du lösen musst. Bist du mal in einen Raum reingelaufen, entweder alleine oder auch zu zweit. Und es gab einen oder mehrere Ein- und Ausgänge, mit denen du dann in andere Räume wieder reinkamst, die dann ein neues Bild waren. Und dann konntest du da irgendwelche Schalter betätigen, da waren irgendwelche Energiesperren oder Aufzüge oder sonst irgendwas. Und manchmal musstest du sozusagen von dem Raum in einer Ecke rein, einen Schalter umlegen, dann durch drei Räume durch und dann kamst du auf einer anderen Tür wieder in diesen Raum rein und konntest dann sozusagen durch eine Tür, die vorher verschlossen war, weitergehen und so.
Ist wie Zelda?
Nee, das nicht. Also es war im Prinzip schon so eine Art Denk- und Ausweichspiel, aber... Okay. Es war ganz witzig, vor allem es hatte halt diesen Zwei-Spieler-Koop-Modus, ja, mit dem man dann wirklich auch mal zu zweit nicht gegeneinander, sondern miteinander spielen konnte. Und im Prinzip musstest du halt sehr viel rumrätseln, wie du irgendwo an irgendwelchen Stellen weiterkamst, weil dann da irgendwelche komplizierten Fallen waren und solche Sachen, die du dann so Schritt für Schritt dann deaktivieren musstest und so. Das haben wir auch ohne Ende gespielt, ja, bis wir es dann irgendwann mal endlich geschafft haben, durch alle Räume durch und aus dem Castle rauszukommen, dachten, jetzt sind wir fertig und zack, ging ins nächste Castle rein. Fing der ganze Mist von vorne an.
Jo. Ja, Adventures kam man dann irgendwann so Richtung Monkey Island und Indiana Jones, auch ganz groß. Ja. Da ist ja auch einige Teile von, wo man dann mit der Maus quasi Befehle ausführen konnte. Also es war nicht mehr Tippen angesagt oder einfach nur so eine Aktion, die man hatte, sondern man konnte dann irgendwie ziehen, drücken, öffnen, nehmen, Also man hat halt so eine vorgefertigte Leiste mit Aktionen und hat dann halt immer erst die Aktionen ausgewählt und dann irgendwie einen Gegenstand im Bild und hat sich dann da irgendwie durch die Rätsel gewurschtelt.
Ja, das Schöne an diesen Spielen war, dass sie sich nicht mehr ernst genommen haben, dass da manchmal die Rätsel und Lösungen ziemlich absurd waren. Ja.
Ganz anderes Genre, aber auch, glaube ich, fast von Anfang an mit dabei, Simulatoren. Gerade so Rennspiel-Simulationen gab es ja auch schon relativ früh.
Ja, na gut, technisch gesehen, naja, das allererste Computerspiel, Pong, wo würdest du das reinpacken?
Tennissimulation, na gut.
Naja,
ja, ich hab, sehr krude. Aber ich habe zum Beispiel auf dem Atari Winter und Summer Games gespielt. Das war dann halt schon sehr einfach, sehr simpel gehalten.
Wenn man es geschafft hat, dass die Joysticks ganz blieben.
Ja, das, ich habe auch mehrmals Joysticks ersatzweise kaufen müssen für das Gerät.
Ja. Muss man erklären, das war eine Sportsimulation, wenn man so will.
Ja, und eigentlich...
Um schneller zu laufen zum Beispiel, musste man diesen Joystick dann nach rechts und nach links bewegen. Und je schneller man den bewegt hat, umso schneller ist man auch gelaufen. Bis dann halt der Joystick kaputt war.
Ja, genau, deswegen gab es dann irgendwann den Quickshot, der... erstens den Knüppel aus mit einem Metallkern hatte und gute Mikroschalter drin hatte, der es dann auch so eine ganze Weile diesen Missbrauch standgehalten hat. Aber
ich glaube, so Prügelspiele?
Ja, genau, die gab es ja auch schon relativ
viel. Keine Simulation eigentlich, nee. Aber ich glaube, mit Mortal Kombat habe ich damals angefangen, Street Fighter irgendwie in der Spielhalle und Mortal Kombat irgendwie am PC.
Es gab auf dem C64, glaube ich, auch schon was in der Art, aber
da
habe ich
kaum... Es gab auch einen Street Fighter, den habe sogar ich gespielt. Ja. Ja. Da kann ich mich nur lebhaft dran erinnern.
Ja, ich gebe zu, dass diese Spiele sehr, sehr schnell bei mir, das habe ich das Interesse dran verloren und habe mich mit anderen Sachen beschäftigt.
Ja, bei Street Fighter habe ich schon auf dem Super Nintendo angefangen. Das war ja schon so die... Das war die dritte Generation von Spielkonsolen, die ich da mitgekriegt habe.
SNES und Sega, was war da das Pendant zu? Da waren die ja noch die beiden großen Player.
Ja, Sega Saturn gab es da. Also ich glaube, der Saturn war schon der Nachfolger. Und es gab auch noch ganz andere. Es gab auch zum Beispiel von Amiga eine Spielkonsole, die schon damals, Anfang der 90er, CD-ROM-Laufwerk hatte. Das Neo Geo. Das, stimmt, hat, oh, sich, das hat sich aber überhaupt gar nicht verkauft und ist auch
doch,
ganz schnell...
Das haben die in die Arcade-Konsolen eingepackt. Also das, was in der Spielhalle stand, war teilweise Neo Geo drin einfach.
Oh.
Und von der Seite hat sich das wohl schon krass verkauft, aber halt nicht so viel den Endkonsumenten.
Ja.
Aber es ist immer noch eine Konsole, die gern gesammelt und gekauft wird. Also ich kenne da einige Leute, die würden dafür fast sterben. Ja. Also die ist wohl noch relativ weit vorne mit dabei.
So.
Ja, wo würde man Tetris oder sowas einordnen als Genre, weil es ist ja auch so
Geschicklichkeitsspiele, sagen wir mal.
So ja, so Logik ist dabei. Eigentlich ist es ein Puzzlespiel, also so Logik, Strategie.
Ja, na, da gab es ja ganz viele, weiß nicht, Loadrunner, das war auch, weiß ich nicht, also auf dem C64 habe ich das gezockt, das war auch so ein Spiel, bei dem man auch immer nachdenken musste und irgendwelche Aufgaben lösen musste, da hast du auch meistens so Zeitnot und musst du dann sehen, wie du deine Sachen hinkriegst.
Ja, so,
wo es dann nicht nur darum ging, dass du möglichst geschickt mit dem Joystick umgegangen bist, sondern dass du auch irgendwie dir eine Strategie zurechtgelegt hast, wie du überhaupt die Aufgaben gelösen konntest. Oder Boulder Dash, davon gab es ja auch 1000 Versionen.
Sokoban.
Sokoban, genau.
Kisten durch die Gegend schieben.
Kisten durch die Gegend schieben, ja.
Auch gut verzweifelt.
Ja. Wobei mir auch gerade einfällt, mit dem Super Nintendo gab es auch damals auf den Konsolen die ersten FX-Chips, die dann schon irgendwelche tollen Grafikelemente schon in die Speicherkarte von dem dieses Spiel mit reingelötet hatten.
Flugspiel mit diesem Fuchs, ne?
Ja, genau.
Der hatte dann auf dem Modul quasi nochmal einen 3D-Chip und hat damit dann irgendwie Grafiken produzieren, die du halt mit der Konsole eigentlich nicht hinkriegst. Okay. Aber die haben sich quasi ihren Co-Prozessor mit dazu gepackt und dann ging das doch.
Ist ja witzig.
Also wurde schon ordentlich getrickst. Ja. Also Strategiespiele, Command & Conquer, Battle-Eye, sowas in die Richtung.
Ja gut, Command & Conquer ist deswegen toll, weil es halt ein komplett neues Genre erfunden hat, nämlich der Echtzeitstrategiespiele.
Doom 2 war vorher.
Ja, das war, ja, Doom 2 ist ja was völlig anderes. Nee, Dune 2, ach so, Dune 2, ja, ist aber dieselbe Firma. Also Dune 2 hat sich aber insofern nicht wirklich durchgesetzt. Es war Command & Conquer war das erste wirklich bekannte Spiel dieser Art.
Ja, das stimmt allerdings. Ja,
Dune 2 ist der weniger bekannte Vorgänger, aber letztlich hat Westwood damit ein komplett neues Spielegenre überhaupt erst geschaffen, was ja dann durch Warcraft, Starcraft und Age of Empires dann so richtig, richtig bekannt geworden ist. Und heute gibt es ja kaum noch gute, rundenbasierte Strategiespiele. Das sind ja heute alles irgendwelche Echtzeitzockereien. Ja.
Ja.
Was insofern ich eigentlich schade finde, weil eben bei diesen Echtzeitspielen ist eben doch mehr darauf, also gut, natürlich braucht man eine vernünftige Strategie, aber im Wesentlichen kommt es darauf an, dass du möglichst schnell rumklickern kannst, ja, und nicht darauf, dass du dir Zeit nimmst, dir eine vernünftige Entscheidung zu fällen. Ja, deswegen habe ich halt sehr gerne auch wirklich so rundenbasierte Strategiespiele gespielt, aber außer Civilization fällt mir da momentan auch kein wirklich griffiger Vertreter mehr ein.
Ja, wobei der auch Dauerbrenner ist, oder? Da kommen da auch alle paar Jahre wieder eine neue Version raus.
Ja, es gab sogar mal eine außer der Reihe mit Alpha Centauri.
Ja.
Das dann auch Multiplayer-fähig war schon, also vor Civilization 3. Das war auch ganz nett, das habe ich auch sehr viel gespielt.
Mit Freunden zusammen. Man sieht seinen Augenring. Ja, zu den normalen Echtzeitstrategiespielen, also es ist schon hart, was die Jungs da irgendwie auf die Matte bringen, wenn die dann irgendwie mit um die 1000 Mausklicks, glaube ich, pro Minute hantieren und dann auch so die ersten 10 Minuten eigentlich nur aus dem Programm abspielen selber und schon jeder Klick genau klar ist, wo der hin muss. Und also das ist schon heftig, was die da bringen. Also,
na gut, es gibt ja für StarCraft, Warcraft, gibt es ja so eine richtige Profiliga. Ja. Ich meine, das ist hier bei uns noch weitgehend unbekannt. Das ist in den USA, ist das schon etwas, sind die da ein bisschen weiter, was so Profiliga-Spieler angeht. Wo es aber richtig, richtig krass abgeht, ist wohl Ostasien, gerade so in Korea und Japan. Da gibt es wohl wirklich massig Turniere und Leute, die da effektiv davon leben, dass sie halt möglichst schnell mit der Maus da irgendwelche Sachen hin und her klicken. Ja.
Ich meine, da gäbe es auch irgendwo einen Fernsehsender. Also
ja,
so wie Eurosport oder DSF hier zeigen die dann halt nur Computerspielturniere. Also
in Südkorea gibt es sogar einen ganzen Fernsehsender, der nur StarCraft zeigt.
Gut, ich weiß nicht, ich hatte im Zuge meiner Online-Spiele selten die Gelegenheit, mich mit Asiaten mal auseinanderzusetzen, aber deren Mentalität und Spielstil ist
du bist für mich nie lange genug wach geblieben.
Manchmal schon,
da
aber
gab's,
zu krass für mich.
Da gab es schon Spiele, wo man richtig Probleme mit den Asiaten dann bekommen hat. Also so dadurch einmal, weil man sich nicht verstanden hat. Das heißt, die Zeichen wurden halt nicht wirklich auf die europäischen Versionen umkodiert, mit denen wir gespielt haben. Also es war keine Kommunikation möglich. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass keine Kommunikation möglich war, gab es dann immer Missverständnisse und Streit und Ärger. Das war dann schon immer...
Komm, sie haben doch nur besser gespielt wie du.
Ja, ich erinnere mich noch, es war an der Beta von Lineage 2, das ist so ein typisches koreanisches Online, sogenanntes MMORPG, Massive Multiplayer Online Roleplaying Game. Ja, von Roleplay hat es nicht viel und ja, Massive Multiplayer hat es schon, aber...
Also, nochmal auf Deutsch, ein Rollenspiel mit relativ vielen Leuten gleichzeitig, die alle zusammen
genau,
spielen.
Genau, richtig, ja, der prominenteste Vertreter ist sicherlich World of Warcraft, ja.
Im Moment, ja.
Und dieses Lineage 2 war halt im Wesentlichen bei den Asiaten beliebt und das hat ein Freund von mir, hatte mir den Tipp gegeben, ich soll mir mal die Beta davon angucken, da habe ich mir einen Client gezogen, habe mich da eingeloggt. Die Grafik ist halt so typisch asiatisch, also wenn man diese asiatischen Comics mag und diese asiatischen Spiele, so Final Fantasy ist sicherlich der bekannteste Vertreter da, dann wird man sich nicht wundern. Für mich ist es nie so ganz mein Stil gewesen, ich fand das also alles ein bisschen übertrieben. Und habe mich da eingeloggt und lief da etwas planlos durch die Gegend. Dann kam mir da irgendeiner entgegen, hat dann irgendwie, ich habe den irgendwas gefragt und er sagte dann guten Tag und habe mich da umgenockt. Ich dachte so, okay, die Leute sind hier ein bisschen anders. Ja,
ja, wobei Player-Killer hat man doch eigentlich fast immer in diesen Online-Rollenspielen, oder? Also ich glaube, auf Warcraft geht's nicht einfach oder nur auf gewissen Servern, aber normal ist das Problem doch relativ häufig.
Es kommt drauf an, also wo es halt bedingt durch die Spielmechanik sehr einfach war, weil es da keine technischen Begrenzungen gab, war halt bei dem Urahn bei Ultima Online, da konntest du im Prinzip das machen. Das Einzige, was dann passiert ist, ist, dass wenn du das halt so oft gemacht hast, du dann im Prinzip Outlaw warst, das heißt, du wurdest von den Wachen angegriffen und im schlimmsten Fall, wenn dich einer dann gekillt hat, dann war es ein Permakill, dann warst du wohl komplett platt. Dann bist du auch nicht mehr zurückgekehrt. Ja. Ich habe Ultima Online selber nur bei einem Freund wirklich mal ein bisschen mir angeguckt.
Du kanntest jemanden, bei dem es bugfrei lief?
Also, es lief wohl so gut, dass er immerhin ziemlich viele Stunden davor verbracht hat. Ja.
Okay.
Er hatte mir gegenüber auch einen großen Vorteil. Er hatte, bedingt durch das Studentenwohnheim, in dem er war, schon einen Internetanschluss, der nun, sagen wir mal, in der Zeit noch nicht bei jedem zu Hause so normal war. Meine einzige Möglichkeit, online zu gehen, war damals über ISDN und das war halt, naja, Telefongebühren zwar nur, aber schon ganz schön teuer. Insofern hatte ich mal ausgerechnet, wenn ich so mäßig und über Online-Spiel gespielt hätte ich zu den 15 Mark im Monat Spielegebühren dann noch etwa 150 Mark an Telefongebühren draufgelegt und dann habe ich gedacht, das lassen wir lieber.
Diablo 1 mal auf 600 Mark gebracht. Ich war eine ganze Zeit lang danach Zeitung austragen. Ja, das ist halt, wenn der Anschluss neu liegt, die Eltern fahren in Urlaub, man selber hat Ferien.
Dann testet man das mal aus.
Da fehlt halt die Kontrolle,
ja. Ja. Ja gut, ich meine, das war halt in anderen Ländern insofern einfacher, weil in den USA zum Beispiel zu der Zeit eigentlich es schon normal war, dass du im Nahbereich Gebühren, also du hast Pauschaltarif bezahlt und das heißt, der Weg zum Internetprovider war im Regelfall an eben Ortsgespräch, sprich
für Umme,
ja. Und damit konnten die halt schon etwas früher starten, ja. Und hier, mein Gott, die meisten Studentenwohnheime hatten auch keinen Internetanschluss, so wie das heute normal ist. Ja, er hatte halt das Glück, dass er als Informatiker halt da andere Zugänge hatte und die haben das halt hingekriegt. Ja. Aber, naja.
Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen Musik und dann bis gleich. We'll be right back. da sind wir wieder. Carsten wollte was von seinem alter Ego erzählen.
Ja gut, ich meine, wir waren ja noch bei den Genres dabei und was sicherlich erst in den letzten Jahren so richtig, ich sag mal, auch bekannter oder größer geworden ist, der Bereich dieser sozialen, nennen wir es mal Simulationen. Die Sims, beziehungsweise die Sims 2 dürfte so bei einigen bekannt sein. Vorher fällt mir eigentlich wenig ein. Ich erinnere mich, dass es auf dem C64 mal ein Spiel gab, das nannte sich Alter Ego. Da konntest du im Prinzip vom Babyalter bis, ja, im Prinzip zum Friedhof so das Leben eines Menschen durchspielen. Da waren immer so, also sehr reale Situationen, an denen du dann mal Entscheidungen treffen musstest, bei denen du dann auch ein Feedback bekommen hast. Ja, also das war schon ein Spiel mit auch, ich sag mal, im ernsthaften Hintergrund irgendwo. Ich kann mich an ganz wenig erinnern. Du konntest dann, weiß ich nicht, irgendwie Krise, Problem, wie löst du das Problem jetzt? Und dann hattest du dann mehrere Sachen zur Auswahl und ich weiß noch, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und ich habe dann wild auf irgendwas draufgeklickt und das war dann irgendwie zufällig, ja, ich gehe einfach mal in die Küche und esse mal ordentlich und dann wird es schon wieder besser gehen. Dann kam dann so dann als Antwort, ja, wenn man das regelmäßig macht, könnte das zu echten Problemen führen. Ja, ich dachte, ja, okay. Also
es gab einen Lernfaktor dabei.
Es gab einen Lernfaktor, weißt du, ist bei mir nicht wirklich viel hängen geblieben. Ich habe mal kurz an mir runtergeguckt, habe gedacht, na, wenn mal so 10 Kilo mehr an mir hängen bleiben, dann bin ich etwas dreidimensionaler als vorher wenigstens, ja, nicht mehr ein Strich in der Landschaft, insofern.
Ich wollte gerade sagen, was war das? War das ein Spiel oder war das ein Psychoratgeber?
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Spiel.
Kleine Lebenshilfe anbei oder so.
Ich glaube, es war schon ein sehr ernsthaftes Spiel. Ich glaube, die haben da auch ein bisschen versucht, auch so ein paar sehr reale Ansätze mit reinzupacken, aber ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Also.
Ein Alltagstipps, ja.
Ja, die Sims sind ja eigentlich eher bekannt durch das SimCity. Also,
nee, das ist was anderes.
Nee, der,
ich dachte, im Endeffekt, der gleiche Macher, oder?
Ja, es ist der gleiche Macher. Also der Witz an der Geschichte von Sims ist eigentlich, dass der Mensch damals ein Spiel oder etwas programmieren wollte, was halt, also von SimCity, da baut man ja nur global. Da setzt man sich dann irgendwie zum Beispiel ein Gewerbegebiet hin und da wachsen dann Häuser drauf. Und man beeinflusst aber die Häuser selber nicht. Und die Idee von dem Spiel.
Also nur indirekt, weil man dann Büros neben dran setzt oder die Feuerwehr.
Ja, genau. Und bei den Sims, also das fing, also ich, das hatte auch vorher ein anderes Codewort, das hieß dann irgendwie fortgeschrittener architektischer Simulator.
Okay.
Oder so. Und also wenn man auch selber das Spiel spielt, verbringt man sehr viel Zeit auch damit. Also ich selber habe es auch gespielt, mal so ein paar Wochen lang. Also viel Zeit damit, die Häuser zu bauen. Also in die Häuser einzurichten und das alles schön zu machen und so weiter. Und die Interaktion tritt dabei auch manchmal auch ein bisschen in den Hintergrund, aber auf jeden Fall baut man sich die Stadt halt von dem anderen Ende auf. Das heißt, man fängt nicht mit dem Gebiet an, sondern man fängt mit der Person an und die baut dann ein Haus und...
Also in dem Haus kannst du dann das Aquarium platzieren und die Dusche und...
Und nebenbei muss man dann noch irgendwie den Sim mit einem Job versorgen, damit er sich das Ganze auch leisten kann. Der Sim hat verschiedene Bedürfnisse wie Hunger, Hygiene, Schlafen oder soziale Sachen und die muss man halt auch erfüllen, indem man sich dann zum Beispiel mit Freunden trifft, irgendwie abends mit denen weggeht und dann feiert oder indem man einfach sich vorm Fernsehen setzt und sich vom Fernsehen berieseln lässt und unterhalten lässt. Also es ist halt wirklich schon eine komplette Simulation, ist vielleicht in manchen Dingen nicht sehr detailreich.
Du guckst dann der Spielfigur zu, wie sie Fernsehen guckt.
So ähnlich, ja, genau. Und das Ganze geht dann sogar so weit, dass man dann halt, wenn man halt irgendwie zwei Sims schafft, irgendwie miteinander zu verkuppeln, also dass sie sich halt gut verstehen, dass man dann halt letztendlich dann auch eine Lebensbeziehung eingehen kann, sich dann irgendwie zusammen schmusend ins Bett legt und dann Kinder zeugt.
Aber kinderfrei, jugendfrei, oder?
Ja, ja, klar, das ist also, da gibt's dann keine Details.
Okay.
Ja, wenn du es richtig gut machst, kannst du dir einen Freund schaffen. Immer wenn du den Computer anmachst, kannst du mal, wenn du gerade mal brauchst, der ist da.
Ja, wie hießen diese anderen Geräte, die man so füttern musste?
Tamagotchis.
Tamagotchis, ja, genau.
Also im Endeffekt ein aufgebohrtes Tamagotchi, oder?
Ja, aber von den Tamagotchis gab es ja auch verschiedene Versionen auf dem Computer zum Spielen.
Da gibt es doch jetzt von Nintendo DS diese
Nintendo Dogs und Nintendo Pony.
Genau, ja, richtig. Wo man dann diese Tiere versorgen muss und streicheln und ausführen und füttern und spielen muss man mit ihnen und.
Ja.
Und ich habe eine ein Kind betreut, das hat ein Nintendo gekriegt statt einem echten Haustier. Die Eltern fanden es angenehmer.
Das war ja gut, natürlich auch nett. Das Gerät wird wahrscheinlich auch nicht irgendwann an der Autobahn ausgesetzt.
Wohl eher nicht, aber die Mutter schimpft schon manchmal. Geh mal die Hunde füttern. Es ist halt ein bisschen kurios.
Ah. Ja, es gibt von Badesalz gibt's einen sehr geilen Sketch, der heißt auch Tamagotchi. Der ist sehr witzig.
Absolut hörenswert.
Sehr hörenswert, ja. ja, Gott, ich meine, soziale Simulationen weiß ich nicht, ansonsten nicht so stark, aber ich sag mal, jetzt SimCity oder gibt ja Sim Tower, ne, obwohl Sim Tower war, glaube ich, ein ziemlicher Fehlstart. Ich habe das nur mal ganz kurz gesehen, das hat sich nie durchgesetzt. Aber gibt es ja ganz viele dieser, ich sag mal, Railroad Tycoon, so diese Wirtschaftssimulationen, also bei denen es mal nicht darum geht, ja gut, du musst auch irgendwas aufbauen, aber eben nicht eine Zivilisation und Kriege führen, sondern eben rein wirtschaftlich gesehen. Da habe ich ein paar sehr schöne auch mal gesehen.
Theme Park,
mal die etwas witzigere Variante, wo du dir im Prinzip deinen eigenen Freizeitpark aufmachen musst.
Da haben wir alle gelernt, dass der Popcornstand vor der Achterbahn nichts zu suchen hat.
Ja, man lernt fürs Leben beim Computerspielen. Ja.
Tja, da beschweren sich ja ganz viele Leute immer drüber.
Stimmt, so Lernspiele gibt es natürlich auch immer wieder, wo man dann irgendwelche Sachen wirklich lernt. Also ob das jetzt Verkehrsregeln sind oder Geschichte oder über Europa irgendwelche lustigen Facts.
Ja. Das fängt ja schon viel früher an mit den 3-, 4-Jährigen, 5-Jährigen, die dann einen Computer kriegen, um das Alphabet zu lernen. Hm. Zum Beispiel.
Okay.
Und die sind nicht schlecht. Also das, was ich bisher davon beobachten konnte, so in der Praxis, die vermitteln schon einen recht intuitiven Umgang mit dem Computer und den braucht man ja heute nun mal. Und das Kind nimmt unheimlich schnell auf. Dadurch, dass es ein bisschen hinterlegt ist mit Musik und mit eigener Aktivität im Gerät, bleibt das unheimlich gut hängen.
Also ich habe meinen Eltern zwar auch immer erzählt, ich bräuchte den Computer für die Schule, aber ob das so ganz gestimmt hat, weiß ich nicht mehr.
Ja, man erzählt ja den Vierjährigen nicht, sie brauchen, die Vierjährigen erzählen ja ihren Eltern nicht, sie brauchen es für die Schule, sondern die Eltern legen es ihnen hin und die Kinder gucken, was ist das? Und es macht Geräusche und es tut etwas, wenn ich auch was mache. Ja, das wird auch noch positiv stimmt, verstärkt, wenn ich mir das behalte, was das Ding macht.
Ja, also meine erste Erfahrung am Computer ist irgendwie noch ein grüner Monitor, also grün auf schwarz, und ich habe irgendwie auf den Tasten rumgekloppt und habe mich darüber gefreut, dass es dann da blinkt.
Ja, genau.
Also ich habe weder verstanden, was da blinkt oder warum, aber ich fand's cool und
genau, weil du hast dafür
damit gesorgt, war ich geprägt.
Dass es blinkt, genau.
Dein Vater fand's dann wahrscheinlich nicht so cool.
Ich saß wahrscheinlich sogar da bei ihm auf dem Schoß oder sowas, das er mir gerade gezeigt hat.
So.
Ja.
Kann schon recht verbindend sein. Aber das ist, die Kinder brauchen es ja auch später einfach. Und diese, für die ganz Kleinen schon, diese Lerncomputer, ich meine, das kann man ja dann entsprechend altersgemäß steigern. Ich halte das schon eigentlich für eine ziemlich gute Sache, muss ich sagen. Zumal man heute ohne Computer einfach nicht mehr auskommt.
Das ja, aber ich, also wäre so. Mir, glaube ich, fast ein bisschen früh fürs Kind.
Warum?
Weiß nicht, ja, ich finde, da ist eher noch so echte Sachen greifen lernen, mit umgehen lernen, wie kneten, matt spielen, Holz fühlen, so.
Sicher, nur das eine schließt das andere ja nicht aus. Die können ja, was weiß ich, eine Viertelstunde an ihrem Lerncomputer sitzen und dann schicke ich sie raus in den Matsch. Also
und dann meckern sie, dass sie wieder einen Rechner wollen.
Nicht unbedingt. Also die benutzen dann den Rechner wie den Matsch. Wenn sie keine Lust mehr haben, lassen sie es sein.
Okay.
Also da ist auch der Drang dann nicht so groß danach, weil es ja nicht verboten ist oder weil es nicht nicht was so Besonderes ist.
Ja, kann man direkt dann den Fahrradfahrsimulator nachlegen.
Naja, es sollte jetzt vielleicht auch nicht das praktische Essen ergänzen oder gar aussetzen, aber...
Ja, so Flug und...
Test Drive war für mich ein gutes Lernspiel. Ich hab durchaus schon gelernt, was diese ganzen Verkehrsschilder da am Rand bedeuten. Und ich habe auch kapiert, dass wenn man schon zu schnell fährt, man auch schneller als die Polizei fahren muss und so.
Aber deshalb.
Ich hab aber auch gelernt, dass anders als im richtigen Leben es nicht so ist, wenn man dann sich platt gefahren hat, dass dann noch steht, dass man noch 2 Leben übrig hat. Ja, also ich glaube, so viel Abstraktionsvermögen hatte ich.
Also Flugsimulatoren sind ja auch irgendwie bis ins Unermessliche getrieben worden. Irgendwie. Ja.
Das war das erste, was ich auf dem ersten PC, auf dem 286er, ja, meine Mutter hatte sich, als ich 14 war, einen PC gekauft, weil sie den für die Uni brauchte, für ihre Tätigkeit die war Assistentin, egal. Und das erste Spiel, was ich hatte, war dieser Microsoft Flight Simulator, also noch nicht mal irgendein Kampfsimulator, sondern wirklich fliegen lernen, ja, und da habe ich dann halt erstmal gemerkt, wie schwierig das überhaupt ist, Kiste heil von der Startbahn runterzukriegen.
Das war gleich auch so ein Spiel, wo jede Taste auf dem Keyboard irgendwie dreimal belegt war, mindestens, und zumindest kam es mir so vor, wenn ich jemanden in der Hand hatte. Also.
Ja, es war schwierig. Also ohne Handbuch in der Hand ging die ersten Wochen gar nichts. Ja. Weil du halt tausend Sachen hast, die du da einstellen kannst. Insofern, das fand ich unglaublich spannend, ja, weil so mal zu lernen, wie sowas überhaupt funktioniert. Ich meine, technisch interessiert war ich ja nun. Und es gab alle möglichen Simulatoren natürlich.
U-Boote war eine ganze Zeit lang auch.
Oh ja, Silent Hatter 3 habe ich ganz viel gespielt.
Ich hatte einen guten, das war das zweite Spiel, was ich auf dem PC hatte. Das nannte sich Sub-Battle Simulator, war ziemlich unbekannt, aber ich muss sagen, von der Detailtiefe und vom Schwierigkeitsgrad her, den konnte man beliebig steigern, war es unglaublich gut. Also das war wirklich eine Simulation mit sehr, sehr starken taktischen, strategischen Erwägungen. Also
ich meine, die normale Autorennsimulation hört ja auf irgendwie bei selber schalten oder Automatik, und da gibt es ja meistens nicht wirklich mehr. Also
na gut, heute gibt es dann natürlich, mein Gott, heute hast du dann diese richtig Lenkräder und Pedale und was weiß ich was. Also dafür hat es mir nie genug Spaß gemacht.
Ich glaube, die haben mittlerweile halt eher noch so diese Schrauberkomponente mit reingebracht. So, welchen Spoiler nimmst du genau für welchen Unterbau und Pipapo. Ich glaube, da ist noch einiges an Spieltiefe dazugekommen.
Ja, bei den reinen Autorennspielen schon. Ja. Also es gibt ja dann jetzt auch den Genre-Mix, ja, diese Grand Theft Auto, bei denen du nicht nur Autos klaust, sondern auch alle möglichen anderen Unsinn machen musst, darfst, kannst.
Ja, aber ich glaube, das geht ja so vom Spielprinzip im Endeffekt eine Welt, in der du alles machen kannst, oder?
Ja.
Also du kannst ja auch einen Hubschrauber dann durch die Gegend oder einfach spazieren gehen oder...
Ja.
Das ist ja das, was ganz viele von diesen MMORPGs, also diese Massive Multiplayer Online Roleplaying Games, jetzt eigentlich versuchen zu erreichen, dass man halt praktisch eine Welt hat und innerhalb dieser Welt ist alles, was man dort sieht, ein Objekt, das man auch wirklich benutzen kann. Es gab auch ein Spiel, das hieß Shenmue, das war auf der Sega Dreamcast, das war auch, glaube ich, so ziemlich das letzte Spiel, das Sega wirklich nochmal rausgebracht hat oder so. Das hat über 200 Millionen Dollar Entwicklungskosten gehabt und das war auch von dem damaligen Manager der Firma so das Lieblingskind gewesen. Und das hat halt auch versucht, so eine Welt halt darzustellen. Also in diesem Spiel konnte man extrem viel machen, was man woanders halt nicht konnte. Man konnte Wände einreißen, den Automaten umtreten oder sich halt eine Cola-Dose rausziehen und so weiter. Also es war halt schon die Abstraktionsebene höher, dass schon so Richtung Totalsimulation ging.
Da gab es ja auch irgendein Spiel in die Richtung, wo die Leute angefangen haben, dann irgendwie Steine aufzusammeln und sich irgendwie einen eigenen Berg gebaut haben quasi. Also die haben wirklich so Terraforming, wenn du so willst, mit massigem Zeitaufwand halt betrieben haben.
Ja. Ja gut, das ist halt das Problem, was ich bei den jetzigen MMORPGs auch noch ganz stark sehe, dass du unglaublich eingeschränkt bist in deinen Möglichkeiten. Ja. Weil, gut, das führt jetzt vielleicht an dieser Stelle noch ein bisschen zu weit, aber du hast im Prinzip, letztlich hast du eine weitgehend statische Welt, weil die Datenmengen, die du übertragen müsstest, wenn alles manipulierbar wäre und alles veränderbar wäre, wäre einfach zu groß. Ja, gerade wenn du dir überlegst in World of Warcraft, wo halt 30.000 Leute auf einem Server sind, dann könntest du wenig statischen Content noch haben, ja, weil du halt alles Mögliche ständig neu berechnen müsstest und diese Daten halt entsprechend auf alle Clients verteilen müsstest. Ja, insofern ist das noch relativ schwierig, ja. Aber ich denke mal, die Reise wird mittelfristig dahin gehen, weil es für eine realistische Simulation ja nicht anders geht, ja. Ich meine, du kannst halt an einer bestimmten Stelle kannst du die Tür sprengen und ansonsten kannst du sie nicht sprengen und fragst dich, warum, ja.
Ja klar, damit werden, also gerade so teilweise in Spielen sind die Level damit auch einfach blödsinnig einfach, weil du eben nur eine Möglichkeit hast, irgendwie zu interagieren mit den Sachen und das nimmt dann auch so ein bisschen das Spaßige dran raus, also dass du halt auch so ein bisschen rumknobeln kannst und eben nicht so den Plan abläufst.
Ja, wenn man das will. Wenn man nur Plan ablaufen will, dann...
Kann ich auch Fernsehen gucken. Also, da kann ich mir die Handbewegungen beim Spielen auch noch sparen.
Ja. Tja, weiß nicht, haben wir jetzt langsam alle Genres durch, bis auf...
Die fiesen Ego-Shooter.
Die fiesen Shooter-Spiele, ja. Was heißt Ego-Shooter? Naja, überhaupt Shooter. Es fing ja auch erstmal alles erstmal nicht in der Ego-Perspektive an, sondern in 2D.
Oh.
Das gute in Deutschland nicht legale Kommandos. Aus irgendeinem Grund. Ich meine, weiß ich nicht. Es war damals in der C64-Szene so, wenn etwas verboten war, hatte es wirklich jeder. Ja? Egal wie beschissen das Spiel war, wenn es verboten war, war das das ultimative Qualitätsmerkmal. Ich meine, ich habe mit einem Kumpel damals ja sehr viel gezockt und wir haben das ein paar Mal gemacht und haben es weggelegt, weil es doof war. Ja? Dann machst du 2-3 Mal und dann merkst du, dass alles einfach nur noch schwieriger, aber immer dasselbe bleibt. Ja. Ja, bist du so von unten, also der Bildschirm rollte so von oben nach unten durch und du liefst unten rum und hast versucht, möglichst alles abzuknallen, ja, und möglichst alles einzusammeln, was es da an Munition und Waffen und Granaten oder was gab, damit du halt noch schneller noch mehr Leute niedermetzeln konntest. Ja,
ich hätte diese Raumschiffspiele, oder? So diese 2D-Scroller.
Ja, richtig, genau. Nur das ist halt, und das macht es halt in Deutschland verboten, halt, naja, mit viel Fantasie waren es Menschen. Ich meine, letztlich waren das so kleine Pixelhäufchen, die da rumlagen. Also insofern war es sicherlich damals auch noch leichter zu abstrahieren als heute, wo die Spiele ja nun wirklich sehr, sehr realistisch gemacht werden zum Teil. Ja, und naja.
Ja, die verbotenen Spiele waren echt oft einfach nur Sammelobjekt. So, man hatte sie, hat auch mal gesehen, was das ist, aber ja, so Sachen wie KZ-Manager, die hat man dann halt irgendwie in den Schrank liegen, weil es cool ist, aber nicht, weil man spielen will. Also.
Ja, von dem Spiel, ich weiß gar nicht, ob ich das hatte, aber ich habe auf jeden Fall davon gehört, ich fand es zu absurd. Also.
Ja, das ist dann halt so, das kopierst du dann halt irgendwann mit. Damals konnte man das ja noch irgendwie im Jugendlichen leichter machen.
Ja, klar.
Und hast es dann halt irgendwie weggelegt.
Castle Wolfenstein war in Deutschland auch verboten, oder?
Genau.
Das habe ich allerdings in der Tat sehr gerne gespielt. Das war super witzig.
Ja. Das durfte ich halt irgendwann nicht mehr spielen.
Echt?
Meine Eltern haben das mitbekommen, dass ich das gespielt habe und dachten, ich wäre irgendwie jetzt ein Nazi, weil da überall Hakenkreuze rumhingen. Also da ging es gar nicht darum, dass man auf Menschen schießt, sondern war irgendwie bedenklicher, dass da Hakenkreuze rumhingen.
Ja, auch wenn eigentlich die Idee des Spiels war, dass man gegen sie kämpft, aber...
Ja, das habe ich dann auch versucht zu erklären, aber das haben sie mir irgendwie nicht geglaubt. Ja,
vor allem meistens bist du besser damit zurechtgekommen, wenn du nicht alle Linien geschossen hast. Da kann mich nur erinnern, du konntest ja dann da irgendwelche Pässe und Uniformen einsammeln und Ausweise für die einzelnen Bereiche dort und dann bist du da in irgendeinen Raum reingekommen und dann liefen ja diese Wachen da rum und dann dieses geile Halt, kommen Sie! Ausweis! Dann konntest du dann, wenn du den richtigen Ausweis hattest, konntest du den vorzeigen und dann hat er dich dann laufen lassen. Ja, es war völlig... Aber es war witzig. Irgendwie die Spielidee war auch mal wirklich so ein bisschen was Neues, fand ich.
Ja, gab es wohl vorher schon irgendwas in die Richtung, wohl noch ein bisschen ruckliger, nicht ganz so flüssig 3D, aber es gab da wohl schon mal vorher was.
Ja, das war so halb 3D, ne? Also es war so... isometrische Perspektive anno eben 86, also jedenfalls noch alles sehr simpel. Ja. Das erste richtige 3D-Spiel, was ich gespielt habe, war Elite. So ein Raumschiffspiel. War richtig witzig. Also im Prinzip, du hattest ein formschönes, dreidimensionales Raumschiff, bestehend aus drei Polygonen, durchsichtig, weil der C64 das Rechenpower nicht hingekriegt hat, diese Flächen auch noch auszumalen. Das heißt, du konntest im Prinzip durch dein Raumschiff hindurch die Sterne, also durch die anderen Raumschiffe hindurch die Sterne sehen und so. Es war sehr witzig. Und für alle, die 2001 gesehen haben, du konntest hier irgendwann mal als Sonderausstattung einen Autopiloten einbauen, sodass du an die Stationen, die dann meistens so 6, 8, 12, 20-seitige Würfel waren, konntest du dann da andocken automatisch mit dieser Melodie, mit diesem Donauwalzer. Oh, ja. Weil der Autopilot gelegentlich genau an der gegenüberliegenden Seite von der Andockstelle angedockt hat, sprich, du bist dann an der Station zerknallt. Ja,
weil in 2001 war der Computer ja auch nicht der Liebste. Also das
genau, das habe ich mir dann auch mal gedacht, ja. Aber es war schon witzig,
ja. Ja, nächste Generation Ego-Shooter war ja dann eigentlich Doom, oder?
Ja.
vor, kam nicht Castle Wolfenstein 3D vorher? Dieses Wolfenstein 3D, was dann...
Stimmt, das war noch vorher.
Ja, was dann aber halt im Gegensatz zu dem Castle Wolfenstein, wo es ja wirklich auch noch ein bisschen um Nachdenken und Planen ging, wo es dann wirklich ein Tumba-Shooter wurde. Und, aber toll fand ich den nicht. Also Doom fand ich dann allerdings richtig gut gemacht. Also das war dann endlich mal richtig klasse.
Hast du es dir seitdem noch mal angeschaut?
Also mittlerweile sieht das richtig beschissen aus.
Ja gut, ich meine, hey, wir sind 10 Jahre später, nee, mehr als 10 Jahre später, wann war das? 95?
Hört sich gut an, ja.
Ja, so irgendwann in dem Bereich.
Duke Nukem aus der Zeit.
Oh.
Auch ganz böses Spiel.
Der Nachfolger hat ja jetzt schon wieder einen Preis gewonnen.
Ja, für das am meisten erwartetste, aber nicht erschienene...
Vaporware.
Ja, genau.
Das Spiel soll seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren rauskommen.
Ein paar Jahre, 3, 4, 5 oder so, ja.
Ja.
Länger, glaube ich. Und sie kündigen das auch immer noch an, behaupten noch immer noch, dass sie dabei sind, es zu produzieren, aber irgendwie...
Da glaubt euch, legt schon keiner mehr dran, ja.
Es gab wohl wieder einen neuen Trailer jetzt im Dezember. Also...
Ah ja, naja gut.
Vielleicht kriegen sie doch noch ein paar Venture-Kapitalisten irgendwie überzeugt.
Ich weiß nicht, ich vermute, dass das Spiel irgendwann mal so zu einer Urban Legend wird, ja. Ich kannte da mal einen, der hat einen gekannt.
Der durfte die Beta spielen.
Genau, der war in der Beta und der hat mir Stein und Bein versichert, das Spiel kommt in einem halben Jahr. Klar.
Aber so richtig 3D wurde es dann, glaube ich, auch erst mit Quake, oder?
Ja.
Ja, ja, also ich kann ja richtig, genau.
Von ID Software.
Genau, ja. Die waren ja eigentlich eh so diejenigen, die, wenn man Ego-Shooter spielen wollte, hat man die von denen gespielt, oder?
Ja. Ja, wobei ich hatte, es gab ein Spiel, das war auch schon, na, weiß nicht, ob das hundertprozentig 3D war. Also ich hatte auf dem Amiga, gab es schon ein paar richtig gute 3D-Spiele. Es war eins, das war auch so ein Raumschiffspiel, das nannte sich Icarus. Da hattest du auch Planeten und in den Planeten waren zum Teil auch so Höhlensysteme, durch die du durchfliegen konntest. Und du hattest schon, doch, du konntest dich komplett dreidimensional drin bewegen. Das Spiel hatte auch einen halbwegs witzigen Hintergrund. Also es hatte schon ein bisschen was. Ich habe das halt auch sehr lange gespielt, deswegen habe ich den Titel überhaupt gemerkt.
Gerade am Überlegen, es war Quake, wo es diese krasse Funktion gab, um irgendwie komische Wurzeln zu ziehen. Inverse Square Root. Also das Spiel ist ja dann irgendwann als Open Source rausgekommen und da haben die festgestellt, das hat damals auch nur so geil gelaufen, weil die halt für eine dieser Grafikberechnungen eine verdammt geile Funktion hatten. Und über die hat wohl auch irgendwer mal eine Diplomarbeit geschrieben. Also es sind irgendwie 5 Zeilen Code, aber um die zu verstehen, brauchst du halt irgendwie eine Diplomarbeit, ja. Also da haben die echt wieder was gerissen gehabt.
Ja gut, die haben definitiv halt wirklich dieses Genre begründet, der richtigen Ego-Shooter, ja, also der 3D-Shooter.
Ich meine, so der nächste Step so vom Spiel her war dann eigentlich Half-Life, wo dann die Story auf einmal doch wieder wichtig wurde. Also so. Klar, Doom hatte eine Story, Duke Nukem auch.
Aber sie war ziemlich krude, ja.
Aber das war auch eher so.
Ja, das war so der Vergleich zwischen Schwarzenegger-Film und Herr der Ringe oder so. Ja, bei Half-Life gab es ja dann auch, was ja auch vor ID Software schon viel gemacht hatte, aber Valve dann richtig produziert hat, dass man halt Schnittstellen freigelegt hat, dass es dann halt eine große Modder-Szene gab, die dann halt Mods für das Spiel geschrieben haben.
Wobei, ich kann mich auch noch an Doom 1 Mods erinnern.
Ja, da gab es doch einen Star Wars Mod, da konntest du die Figuren dann durch, oder Alien oder sonst irgendwas, ja.
Es war damals, hat dann irgendwer mal für diese WAD-Files irgendwie einen Editor geschrieben. Da konntest du dann halt die Sprites ändern. Das war es halt mehr oder weniger, aber auch.
Du konntest auch eigene Levels theoretisch machen, aber...
Stimmt, Leveling auch.
Ja.
Aber dass du wirklich auch so im Verhalten der Gegner und sowas ändern konntest, nee, das gab es dann erst später.
Ja, aber bei Half-Life besonders schlimm ist ja eigentlich, dass ein Mod das Spiel überhaupt erst irgendwie zum Grund gemacht hat zu kaufen. Weil das berühmte Counter-Strike, das eigentlich jedes Kind ab einem bestimmten Alter kennt, ja damals ein Mod von Half-Life war. Man hat sich dann Half-Life gekauft, um sich dann Counter-Strike spielen zu können. So ungefähr. Und später hat ja dann auch Valve eine eigene Counter-Strike-Version rausgebracht, ohne den Rest von Half-Life.
Stimmt, die haben dann den Kram hier eingekauft. Ja, so Modden war schon lustig. Irgendwie erstmal so Schule nachbauen und so Geschichten.
Genau, damit man schon mal im Trockenen üben kann.
Ja, klar. Aber warum ich trotzdem noch nicht Amok gelaufen bin, erzählen wir euch nach der Musik. Da sind wir wieder. Ich habe ja eben schon gespoilert, ich bin noch nicht Amok gelaufen. Einer von euch?
Nö, nicht wirklich.
Kennt ihr einen, der schon Amok gelaufen ist?
Nicht wirklich, nee.
Aber ihr kennt Leute, die Computer spielen?
Ja, viele.
Schon, ja.
Eigentlich alle.
Komisch, ich dachte eigentlich, alle Computerspieler laufen Amok.
Kann man so nicht sagen. Die Leute, von denen ich weiß, dass sie Amok gelaufen sind, weil sie mal, was weiß ich, jemanden umbringen wollten, nachts dann aus dem Haus geholt wurden oder, die leiden alle an einer tiefgreifenden psychischen Störung und sind in Behandlung. Ob die vorher Computer gespielt haben, das weiß ich nicht, aber ich wage das zu bezweifeln. Das, ja.
Also meinst du direkt vorher oder generell kein Computer gespielt?
Ja, vielleicht nicht unbedingt so, dass man einen Zusammenhang damit sehen könnte. Also ich habe neulich gerade einen Artikel in der Psychologie heute gelesen, gut, die ist aus dem März 2007, da wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass ja Gewaltspiele dann auch die Aggressionsbereitschaft steigern. was sicherlich auch zutreffend ist, in gewissem Maße, allerdings tut das ein Kinofilm auch. Wenn wir in einen Kinofilm gehen oder gerade Kinder, wenn man die in einen Kinofilm schickt oder auch Teenies oder weiß ich nicht, wir kennen das ja auch irgendwie, wenn man aus so einem Film rauskommt, ist man dann noch sehr aufgeladen mit diesen Emotionen oder auch mit dem, was da gelaufen ist und mit den Erinnerungen da dran. Und dann gibt es ja oft die Leute, die rauskommen und zum Beispiel so einen Schwertkampf nachstellen oder so irgendwas. Ja, also das sitzt ja schon noch drin. Jetzt kann man auch sagen, Kinofilme machen auch gewaltbereit.
Ja gut, die Diskussion ist ja an sich eh nicht neu. Also beim Leiden des jungen Werthers gab es doch, glaube ich, so mal die erste große Diskussion von wegen Zusammenhang zwischen irgendwelchen neuen Medien und Gewalt oder Änderungen in der Gesellschaft.
Ja, tatsächlich. Das gab ja damals einen riesigen Aufruhr.
Eine Änderung in der Gesellschaft tritt mit Sicherheit daher ein, dass es jetzt weiter verbreitet ist.
Ja, aber damals war es ja, glaube ich, so, dass die ganzen Selbstmorde dann quasi auf dieses Buch geschoben wurden und das Buch quasi daran schuld war.
Dass sogar der Goethe dann bei der Neuauflage dann ein Vorwort einbringen musste.
Und das nächste Medienrevolution war, glaube ich, dann so Kino, wo es dann auch wieder natürlich diese Diskussion gab. Danach dann bei der Einführung des Fernsehens, dann im Endeffekt vor 10 Jahren mit den Computerspielen. Mittlerweile ist es ja eher so das Internet, was so das Böse quasi ist, oder Spielen im Internet.
Ja, eben, also das Internet mit Sicherheit auch, wobei da der Bezug zu den Spielen oder eben zum Computer nochmal ganz stark ist. Also das, klar, weil es halt weil das Internet halt über den Computer läuft. Und da ist mit Sicherheit, ist die massive Beschäftigung damit, also die führt mit Sicherheit dazu, dass soziale Komponenten in der Persönlichkeit vernachlässigt werden. Das bestimmt. Allerdings ist das beim Fernsehen eben auch so. Beim Fernsehen,
ja, aber auch bei der Modelleisenbahn.
Bei der Modelleisenbahn auch, ja. Wenn ich 16 Stunden an der Modelleisenbahn sitze, dann ist das auch nicht alleine oder vielleicht mit einer Person, dann ist das auch so, ja.
Das heißt, es geht dabei dann im Endeffekt nicht darum, dass ich Computerspiele, sondern dass ich halt einfach ein Hobby zu exzessiv betreibe. Und das dann irgendwelche Schäden quasi verursacht oder Nachteile mit sich bringt.
Ja, alles, was zu exzessiv betrieben wird, ist nachteilig. Aber Dinge bauen eben aufeinander auf. Und wenn ich einen Amokläufer habe, der vorher viel Computer gespielt hat, dann muss ich mir schon angucken, wo war der auch sonst, wo ist der auch sonst aus der Bahn gefallen? Also in welchen Alltagsbereichen ist der auch sonst aus der Bahn gefallen? Also ich denke nicht, dass man einfach hergehen kann und sagen kann, Computerspiele lösen Amokläufe aus. Das wird so nicht gehen.
Ein Professor von mir meinte, man lernt ja schon dann so ein gewisses Verhalten in der Welt, also es ist ja schon interaktiver wie beim Fernsehen, und meinte, man schickt quasi in diese Welt, in diese virtuelle, nur negative Gesten rein. Also man kann nur negative Sachen aussenden und kriegt eigentlich auch nur Negatives zurück. Also ein Erfolgserlebnis habe ich bei so einem Ego-Shooter ja erst dann, wenn ich möglichst viele umgebracht habe oder alle umgebracht habe. Und gut, damit meint er halt, du schickst oder es, ja, du lernst halt einfach Negatives auszusenden, damit mal was Positives zurückkommt.
Ja, nur das kann man ja machen, nur funktioniert dann die Trennung zwischen das ist ein Spiel und das ist Realität ja nicht mehr.
Ich denke, dass das auch das Problem ist, ja. Ich denke, ja. Problematisch wird es dann, wenn jemand dann eben auch schon so gestört ist, dass die Grenze zwischen ich sitze jetzt am Computer und zock jetzt und das ist meine reale Welt, wenn diese Grenze eben, sagen wir mal, verschwimmt oder aufgehoben wird, ja. Und das passiert ja nun, oder kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei einem halbwegs gesunden Menschen passiert, ja.
Ja gut, das ist ja jetzt im Endeffekt das Henne-Ei-Problem. Passiert das durch das Computerspiel, dass er eben nicht mehr unterscheiden kann, oder
das
kann er das vorher nun
kann
schon
ich,
nicht?
Und ich denke, dass da vorher schon einiges schiefgelaufen sein muss, damit jemand so weit ist, dass er nicht mehr zwischen Fiktion und Realität unterscheiden kann. Ja, und da ist es nicht mehr die Frage, ob es jetzt ein Computerspiel ist oder irgendeine andere Sache. Ja, ich meine, wenn ich mir den ganzen Tag irgendwelche tumpen Baller-Filme reingucke, ja, diese B-Movies da mit Helden im Vietnamkrieg und was weiß ich was, die ja auch
das
am Fließband produziert
wurden. Wenn ich gerade keine Computerspiele spiele.
Genau, ja. Also ich meine, ich denke nicht, dass das besonders gut ist, ja. Als einzige Problemlösung halt möglichst viele Leute abknallen, ja. Weiß ich nicht. Also
da kommt es vielleicht auch ein bisschen drauf an, in welcher Situation wird gespielt. Und mit welchen Emotionen setze ich mich hin? Wenn ich sauer bin, wenn ich wütend bin, gehe ich hin und spiele einen Ego-Shooter oder gehe ich eine Runde joggen? Oder gehe ich am besten zu der Person, die's, mit der es war und sag Bescheid?
Ja gut, ich meine, also, du kannst dich garantiert so sowohl mit dem Joggen als auch mit dem Ego-Shooter abregen.
Sicher, das geht bestimmt. Nur muss ich eben auch die Grenze kriegen zwischen ich jogge jetzt, weil ich sauer bin, oder ich spiele jetzt Ego-Shooter, weil ich sauer bin und gehe hinterher trotzdem zu der Person, mit der der Konflikt eben oder in diese Konfliktsituation und löse sie. Und nicht, ich setze mich vor den Computer und dann war's das.
Ja, aber lernt
dann agiere
nicht.
Ich da meine Emotionen aus und lasse sie dort. Oder ich gehe laufen und lass sie im Sport. Oder ich setze mich vor meine Modelleisenbahn und lasse es da. Denn dann passiert ja, dann kommt es ja dazu, dass zum Beispiel Konfliktfähigkeit nicht mehr gelernt wird.
Ja, aber da wollte ich gerade drauf raus. Lernt man nicht auch einen gewissen sozialen Umgang beim Computerspielen? Also ich spiele ja heutzutage selten alleine. Also wenn ich online spiele mit anderen Leuten zusammen.
Klar, in gewissem Maße natürlich schon.
Lerne ich ja auch, okay, das ist ein Camper, mit dem macht es keinen Spaß zu spielen, dann kacke ich den an oder spiele mit anderen Leuten. Oder wenn man als Team irgendwie spielt, muss ich mich ja auch irgendwie koordinieren. Und da lerne ich ja auch schon was Soziales. Ob das immer der beste Umgang ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sozialer Umgang.
Ja gut, der beste Umgang ist so eine Sache. Also es ist ja der soziale Umgang, genau. Also es ist ja die Frage, was lerne ich da? Und das ist, da kann man mit Sicherheit einiges lernen, auch Teamfähigkeit und sich mit einbringen und auch eigene Ideen formulieren und mit einbringen. Nur das jetzt im Computer zu tun, in einer virtuellen Welt, ist nochmal was anderes, als es real zu tun. Als, ja, man wird auch anders konfrontiert, man bekommt Gesten, man bekommt Mimik mit, man bekommt Atmosphäre mit, die man im Computer so nicht mitbekommt.
Ja, aber wenn ich das dort trotzdem schaffe, würde es ja eher von relativ viel Empathie bezeugen. Also wenn ich trotzdem den anderen verstehe, nur durch das, was er schreibt, ohne dass ich ihm ins Gesicht sehen muss.
Nicht zwangsläufig, denn das, was Empathie ja mit sich bringt, wird ausgeklammert. Also Empathie ist ja Einfühlungsvermögen und ich brauche ja mehr, um einen Menschen zu verstehen, auch um das, was er sagt, auch richtig einordnen zu können, als nur eben das Verständnis dessen, was gesagt wird. Ja, also als
ja gut,
die
aber
Worte.
Also anscheinend verstehen sich die Leute ja, wenn sie miteinander vernünftig spielen können.
Ja, natürlich. Die Leute verstehen sich. Aber man sagt ja, es gibt ja nun auch dieses Klischee, dass diese Leute eben sozial, was weiß ich, Informatiker beispielsweise, die leben gut mit ihren Computern.
Ist ja erstmal nicht verkehrt.
Natürlich ist es nicht verkehrt. Wenn man damit gut leben kann, ist es ja auch in Ordnung. Für mich ist die Frage, kann man soziale Kompetenzen lernen, die man hinterher auch in der realen Welt für sich gewinnbringend einsetzen kann. Und das ist zu einem gewissen Maß mit Sicherheit möglich. Also ich halte das auch grundsätzlich nicht für schlecht. Ich denke nur, dass wenn man diesen sozialen Raum sucht, um sich aus dem realen sozialen Raum ausklammern zu können, weil Menschen sind nun mal auf Soziales, auf Kommunikation angelegt, wenn man sich das nur im Computer holt, dann begrenzt man Dinge, die man eigentlich zum Leben braucht.
Ja gut, aber dass das dann immer nur so rein virtuell stattfindet, kenne ich so eigentlich auch nicht. Also meistens gibt es ja dann auch Treffen, wo dann die Leute aus ganz Deutschland sich irgendwo treffen irgendwie und dann wird dann mittags ein paar Stunden gespielt, abends wird dann zusammen gesoffen und der ganz normale Schabernack gemacht. Und
richtig, aber da funktioniert das ja auch.
So einen fließenden Übergang.
Genau, aber da gibt es ja auch einen fließenden Übergang. Und da sind die Leute ja auch zusammen und dann wird ja beides gelebt. Da wird das Reale durch das Virtuelle ergänzt oder erweitert. Oder es gibt einen Zusatz, es ist ein gemeinsames Hobby. Es ist wie wenn man gemeinsam an der Modelleisenbahn spielt. Ja, und hinterher loszieht und sich nochmal drüber unterhält. Das ist aber nochmal was anderes, als wenn ich jetzt die Extremform habe und einen Jugendlichen habe, der eben von der Schule aus nach Hause kommt und sich an den Rechner setzt und da bleibt. Und das, worüber immer diskutiert wird, sind ja nun Extremfälle. Spielen
klar,
im normalen Bereich ist ja überhaupt nicht...
sozial ausgegrenzt werden oder sich ausgrenzen,
ja,
was
genau,
von beiden weiß man ja nicht.
Genau, aber das ist eben der Punkt. Wenn sie ihre Fähigkeiten, die sie dort erwerben, nicht in der realen Welt umsetzen können, werden sie sozial ausgegrenzt. Und das führt auch zu einer eigenen Abkapselung. Und wenn man sich dann aber in der virtuellen Welt angenommen fühlt, ist es zeitweise eine feine Sache, funktioniert auch ganz hervorragend, aber später im realen Leben eckt man oft an. Und das, also diese soziale Kompetenz in der Realität ist etwas, was natürlich völlig überlebensnotwendig ist. Im Alltagsleben, im Berufsleben.
Ich muss da gerade an so einen schönen user-friendly Comic denken. wo die einen beiden irgendwie zusammen sind und so erste Krise in der Beziehung und er meint dann, ja, nee, lass uns das im Chat machen, da kann ich meine Emotionen besser ausdrücken, die Smileys. Das kann ich so nicht, ja. Was guckst du ihn jetzt so an?
Ich halte die Idee gerade für ziemlich gut.
Okay, bevor jetzt hier ganz fies werden, machen wir noch ein bisschen Musik. Wir haben gerade festgestellt, es gibt auch Leute ohne Leben.
Ja, genau, Leute ohne Leben. Ja. Ich meine, ich spiele jetzt seit 2000 Online-Spiele. Hatte das Glück, dass ich durch einen Bekannten von mir in Bonn auf eine völlig neue Technik aufmerksam gemacht wurde. Die nannte sich DSL. Dann habe ich da bei der Post, es hieß damals schon Telekom, aber noch nicht sehr lange angerufen und da wusste erstmal keiner so richtig Bescheid. Da musste ich mir also eine Weile durchfragen, bevor ich dann irgendjemanden hatte, der dann wirklich auch wusste, dass es das wohl geben wird. Und die waren da gerade im Testbetrieb und dann zum Anfang 2000 kam dann der reguläre Betrieb. Ich habe in Bonn studiert und da war mit Testgebiet auch. Ich glaube, es waren Bonn und Frankfurt. Und insofern gab es da von Anfang an auch die Technik und ich habe mich sehr, sehr früh dafür eingetragen gehabt dementsprechend und die rief mich dann Anfang des Jahres an, ja, sie würden jetzt langsam anfangen, die Leitung zu schalten, ob ich denn immer noch will, habe ich gesagt, klar, sofort. Und damit war ich dann halt zum ersten Mal wirklich online, ja, permanent theoretisch online, weil da wurde ja nicht nach, da kam es ja nicht mehr auf. Genau. Ja, nee, am Anfang gab es noch keine Flatrate, aber im Endeffekt habe ich nie mehr als diese Grundgebühr bezahlt, die damals zwar relativ üppig war, aber Telefongebühren hätte ich viel mehr bezahlt. Und damals kam ich dann an dieses Spiel Anarchy Online ran, ein MMORPG. Im Gegensatz zu Ultima Online, was ja noch isometrisch war, also im Prinzip letztlich zweieinhalbdimensional war, sagen wir mal, war das halt wirklich 3D. Es war auch unter anderem deswegen legendär, weil es einen katastrophalen Start hingelegt hat. Also ich kann mich erinnern, ich kam noch so in die Beta-Phase mit rein und die war schon schlimm. Als es dann wirklich startete, also kommerziell startete, dass du deine Monatsgebühren bezahlen musstest, war es nahezu unspielbar. Es war also vielleicht gerade in dem Bereich, dass es eine Beta war und dann hat der Betreiber uns erstmal damit zufriedengestellt, dass er uns dann da die wildesten Stories von Sachen, die noch kommen würden, erzählt hat und da gab es auch ein paar schöne Comics dazu, da war dann auch irgendwo, einer steht halt im Autoladen und der Autoverkäufer sagt ihm, ja, Sie können hier dieses Auto kaufen und wir versprechen Ihnen auch, in spätestens 3 Monaten bauen wir Ihnen den Motor ein und auch in einem halben Jahr dann auch die Fenster und dann auch sehr bald danach auch die Sitze und das Lenkrad. Und dann verschwindet der Kunde halt und der Verkäufer so, wir sollten unser Anarchy Online Vertriebsmodell nochmal überdenken. Aber so war es im Prinzip. Ja, mindestens die Hälfte von dem, was sie eigentlich versprochen hatten, war nicht da oder funktionierte nicht. Und das ging also Pleiten, Pech und Pannen, aber es war trotzdem, also es hatte trotzdem sehr viele gute Ideen drin. Im Nachhinein sage ich mir, leider ist ganz vieles davon nicht genutzt worden. Aber es war trotzdem toll und ich muss sagen, es hat von allen Spielen, die ich bisher gespielt habe, eigentlich die beste Community gehabt. Ja, da waren sehr viele richtig tolle Spieler drin. Das Spielsystem war halt, gut, es war halt nicht Wichtel, also gut, ich habe mit meinen Leuten, mit denen ich so spiele, haben wir für diese Fantasy-Spiele, so World of Warcraft speziell, aber auch die anderen haben wir so den Begriff Wichtelschubsen mal geprägt, weil wir die so ein bisschen platt und einfach finden. Und Anarchy Online war eigentlich relativ komplex. Und auch von der Charakterintegration war es toll. Also ich habe sehr, sehr gutes, echtes, richtiges Charakter-Rollenspiel dort erlebt, was ich auf den Rollenspielservern von World of Warcraft völlig vergeblich gesucht habe, weswegen ich dann dieses Experiment auch ganz schnell beendet habe. Und auch ansonsten war es toll. Ja. Und wir hatten einen Clan von, naja, schon Power-Gamern dort auch. Und da hatten wir also zwei Leute drin, die beide halt auch wirklich zumindest eine Zeit, das haben sie auch zugegeben, No-Lifer waren, ja, also haben wir so genannt, die hatten eigentlich sonst kein Leben, ja. Der eine hat auch gesagt, ja, mein Leben besteht aus Anarchy Online essen, Anarchy Online schlafen, Anarchy Online duschen, Anarchy Online, ja. Also der hat wirklich jeden Tag seine 16 Stunden mindestens gespielt, ja. Und der hieß bei uns auch so ein bisschen Army of One, weil der hatte, also der war auch Multiboxer, der hat also auf mehreren Accounts gleichzeitig gespielt, an mehreren Rechnern und hat das irgendwie auch hingekriegt. Also ich meine, er war in dem, was er gemacht hat, auch wirklich saugut, ja. Der lief halt mit drei Charakteren durch die Gegend und konnte die auch alle drei gleichzeitig steuern.
Jetzt müssen wir damit nur noch Geld verdienen können.
Es war krass. Ja, so richtig viel Geld verdienen tut man damit nicht. Es gibt Leute, die das sozusagen für ein karges Leben machen. Das sind diese chinesischen Goldfarmer, ja, die ja, für eine Schale Reis am Tag und eine Ecke, in der sie schlafen können, dann da halt den ganzen Tag von der Kiste sitzen. Wobei sie im Wesentlichen gar nicht mal selber spielen. Das ist heute alles professionalisiert. Die sitzen meistens vor so einer Wand mit 10 Bildschirmen, die sie überwachen müssen. Und da laufen Skripte, also es sind Bots letztlich. Das läuft vollautomatisch. Die sind nur dafür da, falls dann irgendjemand einen Game Master kontaktiert und sagt, hier, da läuft ein Farmbot rum, dass, wenn sie dann kontaktiert werden, sie dann sprechen, ja, weil dann werden sie nicht gebannt im Normalfall. Ich meine, manchmal werden sie dann trotzdem irgendwann mal gebannt, wenn halt ihnen nachgewiesen werden kann, dass über diese Accounts halt Gold für, also Gold oder welche Spielwährung auch immer gerade dran ist, dann für Realgeld verkauft wird, weil das wird im Regelfall ausgeschlossen. Dann werden die Accounts gebannt, aber letztlich ist das ein Kampf, den die nicht gewinnen können. Ja, es ist nun mal in Asien ohnehin populär. Dort ist es schon sehr lange so, dass auch besondere, seltene Spielgegenstände, was weiß ich, Waffenrüstungen, keine Ahnung was, für Realgeld verkauft werden. Da gab es auch mal einen Prozess, den irgendjemand gewonnen hat deswegen, weil ihm das versagt worden war und es dann als rechtmäßig dann anerkannt wurde, dass er durchaus diese Dinge kaufen und verkaufen darf.
Ist natürlich für die Leute, die jetzt keine 16 Stunden am Tag haben, irgendwie ganz angenehm, dass sie trotzdem noch mithalten können irgendwo.
Ja, es hat Vor- und Nachteile. Also ich meine, letztlich ist es nicht der Sinn des Spiels, dass irgendwie auf jedem Server dann sozusagen zum Beispiel in World of Warcraft hunderte von Bots rumlaufen, die letztlich diese Goldmenge sozusagen, die ins Spiel kommt, immer weiter vergrößern, weil du dadurch im Prinzip eine Inflation produzierst. Ja, und das ist ja gar nicht der Sinn der Sache. Dann musst du an anderer Stelle gegensteuern und oder halt eine galoppierende Inflation in Kauf nehmen. Ja, das heißt, du musst, das ist übrigens auch ein Thema, was inzwischen in mindestens einer Diplomarbeit verwertet wurde, wirtschaftswissenschaftlich, nämlich Spieleökonomie. Ja. Ja, weil das ist etwas, was in diesen doch relativ komplizierten Online-Welten halt auch ganz wichtig ist. Entweder du hast eine galoppierende Inflation, weil letztlich irgendwo immer mehr Geld reinkommt, oder du musst irgendwo auch Geld wieder abschöpfen, was natürlich irgendwo auch dazu führt, dass die Leute alle mehr strampeln müssen. Also es ist relativ schwierig. Eigentlich das einzige Spiel, was ich kenne, was eine wirklich relativ gut funktionierende, realistische naja, was heißt inflationsfrei, das nicht, aber mit einer im Vergleich zu anderen Spielen äußerst moderaten Inflationsrate hat, ist EVE Online. Was insofern aus den normalen Spielen, Online-Spielen ein bisschen rausfällt, weil du da keine Menschen steuerst, sondern weil du Raumschiffe fliegst.
Okay.
Ja, und ja, zum Beispiel in den meisten Spielen ist es so, wenn du stirbst, dann wachst du irgendwo wieder auf an irgendeinem Spawnpoint und bist halt erstmal sozusagen noch ein paar Minuten nicht auf voller Leistungsfähigkeit, musst dich vielleicht noch heilen oder was, das heißt, du setzt dich ein paar Minuten hin, wartest, ja, in Energie Online war es halt so, du bist halt irgendwo gerest, hattest halt noch einen kleinen Teil erstmal frisch erstanden deiner Lebensenergie und deiner, naja, es hieß nicht Mana, weil es nicht Magie war, sondern es Nano-Energie, keine Ahnung was. Du hattest dann Resurrection Sickness, das heißt, du hattest erstmal reduzierte Werte, die dann aber nach ein paar Minuten wieder normal waren. Dann hattest du so ein Terminal, hast du deine Gegenstände rausgeholt, was immerhin schon viel besser war als bei EverQuest, wo es die berühmt-berüchtigten Corpse-Runs gab, wo du dann im Zweifel dann mit Hilfe von zig anderen dann erstmal deine Gegenstände von deiner Leiche wieder abkratzen musstest. Was dann dumm war, wenn deine Leiche zum Beispiel am Fluss eines am Boden eines Flusses war, wo du im Zweifel kaum noch drankamst. Da. Und dann hast du aber deine Sachen wieder und die sind ein bisschen beschädigt und gibst ein bisschen Geld aus, dann funktionieren die wieder. Ja, bei EVE Online ist es so, wenn du abgeschossen wirst, ist dein Schiff weg. Bumm. Ja, dann ist das Geld auch entsprechend verdampft. Und dann kannst du dir irgendwo ein Neues zusammenbasteln. Ja. Also insofern haben sie es dort einigermaßen hingekriegt. Ja. Was natürlich fürs Griefing sozusagen, für Leute, die halt Spaß dran haben, anderen zu schaden, ohne dass sie einen Nutzen raus haben. Naja, gut, ihr Nutzen ist darin, besteht darin, dass ihr anderen schaden können. Ja. Also das ist zwar schon ziemlich traurig, aber es gibt halt Leute, die sonst keinen Spaß mehr im Leben offensichtlich haben.
Aber du meintest, ihr wart ein Clan von 30 Leuten und zwei davon waren so hardcore dabei.
Also zwei davon waren halt so richtig, richtig krass, ja. Also die waren wirklich, du konntest praktisch zu jeder Zeit, waren die da. Das war Wahnsinn, ja.
Das ist ja schon eine krasse Quote. Also wenn man sagt, jeder 15. Ja. In dem...
Das kann man aber auch noch toppen. Also ich habe zum Beispiel über einen längeren Zeitraum Diablo 2 gespielt und wir hatten einen Clan, das war ein Dutzend Mitglieder. Und von diesem Dutzend Mitglieder waren mindestens 10 Powergamer, also richtige Powergamer mit jede freie Minute, die man Zeit hatte, wenn man nicht arbeiten musste, nicht essen musste oder sonst irgendwas, hat
ja,
man gut, von dem...
In seinem Fall haben die Leute ja anscheinend gar nicht gearbeitet, oder?
Die haben gar nicht gearbeitet, nein.
Ja, das war aber bei uns dann teilweise auch der Fall, dass die Leute halt nicht mehr gearbeitet haben und dementsprechend dann auch komplett online waren.
Ja, aber da greift ja das Computerspiel in der Art ins reale Leben ein, dass das schon fast, also ja, unmöglich wird eigentlich. Du kannst nicht arbeiten gehen.
Ja.
Arbeit ist eigentlich ja auch Grundbedürfnis. Das wird aber dann in der virtuellen Welt ausgelebt. Also da wird ja dann auch, du erwirbst ja Dinge und so weiter. Also das...
Du musst ja da dann auch dein Erfolgs...
Genau. Genau, und da liegt eigentlich das Problem, denke ich. Das, ja...
Wobei natürlich im Virtuellen teilweise einfacher Erfolg hast, wie jetzt meinetwegen auf der Arbeit. Also
ja, nur hast du davon im Virtuellen hinterher nicht so viel.
Also im Virtuellen schon.
Gut, okay. Nicht als, nicht wenn es das reale Leben derart einengt. In gewisser Weise ist es mit Sicherheit eine Bereicherung zum realen Leben. Also auch Computerspiele generell, auch diese Gemeinschaftsspiele sind mit Sicherheit eine Bereicherung.
Wie war das? Hat bei euch in dem Clan irgendwer da mal gesagt, hier Jungs, hört mal auf so viel zu spielen?
Ja, am Rande kamen manchmal so Bemerkungen. Das wurde meistens nicht in der harten Form, sondern eher so ein bisschen in der ironisch-spöttischen Form rübergebracht. Und bei dem anderen war es, also zumindest bei dem einen, bei dem anderen war es schwierig. Der war eigentlich, muss ich sagen, was das reale Leben, ich habe den mal getroffen. Ich war mal in Schweden, wir waren so, sagen wir mal, 60% Europäer, 40% Amis oder ja, Amerikaner, Kanadier, beziehungsweise wir hatten sogar ein oder zwei Australier mit drin. Auf jeden Fall, ich war dann mal in Schweden gewesen und hatte mal ein paar Leute dort besucht. Und hier dieser eine von den Leuten, der hatte auch andere Probleme, sagen wir mal. Der war, was zwischenmenschliche oder insgesamt, was das normale Leben angeht, unglaublich sensibel, eigentlich übersensibel. War zum Beispiel musikalisch sehr begabt. Ja, der hat ab und zu mal so ein paar Klavierstücke, die er gespielt hat, sozusagen bei uns hochgeladen, dass wir uns die anhören konnten. Das war fantastisch, ja, das waren richtig tolle Sachen, aber der ist halt für vielen Dingen im realen Leben einfach nicht zurechtgekommen, ja, und er hat auch ein paar Mal geschrieben, so, er würde gerne davon wegkommen, aber er packt es momentan nicht, ja, und er hat es dann irgendwann dann doch gepackt und jetzt spielt er immer noch, also ich spiele zurzeit so gut wie gar nicht, und mit dieser Truppe eigentlich schon kaum noch, weil ich bin sozusagen die sind von eben Anarchy Online irgendwann zu World of Warcraft und zum Teil spielen sie es noch, zum Teil spielen sie gar nichts mehr und das Spiel war nix. Also ich hab's angespielt mit denen, war relativ schnell dann so im Endgame, so bei Level 60, dann habe ich festgestellt, okay, jetzt wird's nur noch darum gehen, die Instanzen der Reihe nach durchzumachen und immer bessere Gegenstände irgendwo abzugreifen und das war's. Das Spiel Konzept war damit erschöpft.
Im Endeffekt ein Spiel, was kein Ende hat, trotzdem durchgespielt. Also
doch, immer es hat ein Ende, weil du, das Ende sieht so aus, dass, also du hast von Stufe 1 bis Stufe 16 World of Warcraft grindest du dich, wenn du es das erste Mal machst, ist es echt spannend, weil es sind viele verschiedene Questen, die du in verschiedenen Regionen machst, die sich automatisch irgendwann weiterführen, die Regionen sind auch sehr unterschiedlich. Gut, die Quests werden irgendwann mal, merkst du, es ist halt nur eine begrenzte Menge an Möglichkeiten da im Spiel vorgesehen. Aber irgendwann bist du Stufe 60, beziehungsweise damals war es Stufe 60, inzwischen ist es Stufe 70, aber du kommst ja da nicht weiter. Ja, das ist die höchste Stufe, die du erreichen kannst und die einzige Möglichkeit, dann auch besser zu werden, ist bessere Rüstungsteile, bessere Waffen, bessere weiß ich nicht was. Ja. Das heißt, du musst dann nach und nach in immer schwierigere Instanzen gehen, in denen es immer schwerer ist, überhaupt noch sozusagen einen dieser Bosse zu töten und musst dann hoffen, dass ausgerechnet das Item, was du eventuell brauchen könntest, da fällt. Und dann musst du dich mit den anderen sozusagen, die das auch haben wollen, dann auch einigen. Also, und das machst du im Prinzip immer weiter. Und die nächste Stufe ist sozusagen, dass ein noch schwereres Dungeon gebaut wird und was weiß ich was, ja. Und da gab es dann auch einen sehr geilen Comic dazu, der dann sagte, irgendwie Blizzard hat die neue World of Warcraft Instanz The Time Sink Caverns rausgebracht, ja, also die Zeitvergeudungsinstanz für 400 Leute, die in 23 Stunden nonstop durchzuspielen ist, ja, und du kannst auch zwischendurch keine Pausen machen, sonst fliegst du raus, so ungefähr, ja. Und, weil es einfach, es ist schade, ja, ich meine, das Spiel hat, wie viele dieser Online-Spiele, theoretisch gute Ideen, ja, aber es ist nicht für Leute angesetzt, die sehr, sehr viel spielen oder sehr, sehr lange dabei sind, ja, deswegen ist die Fluktuation dort auch relativ hoch, was ich mitbekommen habe, dass die Leute spielen, dann hören sie auf, dann kommen sie nach ein paar Monaten nochmal wieder, gucken rein, spielen wieder 1, 2, 3 Monate, hören wieder auf, also von den Leuten, mit denen ich damals angefangen habe, spielen, wir sind dann mit insgesamt noch ein paar anderen, waren dann insgesamt so 50 Leute, da spielen, glaube ich, jetzt noch 5 bis 10. Ja. Alle anderen haben früher oder später gesagt, okay, Spiel ist durch, Ende. Wir warten auf das nächste, mal gucken, was da kommt. Und ich bin halt schon viel früher ausgestiegen, weil ich es langweilig fand. Also das Spiel war, es ist nett, es ist grafisch nett, es ist hübsch, ja, es ist für Leute, die dieses alte Warcraft gespielt haben, natürlich auch sehr hoher Wiedererkennungswert. Blizzard macht halt auch technisch gute Spiele, also im Vergleich zu vielen anderen dieser Online-Spiele, die halt unglaublich verbuggt waren am Anfang, hat es auch wirklich halbwegs funktioniert. Aber ja, es ist halt dann doch sehr begrenzt gewesen. Ne? Und leider, das Schlimme ist, dieser World of Warcraft-Effekt, ja, letztlich alle Spiele zurzeit orientieren sich so ein bisschen daran und
es ist halt das Vorzeigespiel
viel zu wenig neue Ideen in dem ganzen Ding drin, ja. Und das einzige Spiel, von dem ich sage, dieser Online-Sachen, die das noch einigermaßen anders ist, ist eben EVE Online, wobei sich das auch irgendwo erschöpft. Also ich meine, irgendwann ist es auch immer nur mehr von demselben.
Was ist denn mit Second Life? Du gehörst, glaube ich, zu wenigen Leuten, die das wirklich mal gespielt haben, oder?
Ja, was heißt gespielt?
Also, von Presse und Psychologen abgesehen.
Ja, schwierig. Also ich habe Second Life mitbekommen durch zwei Freunde von mir. Gut, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, Online-Freunde, aber Leute, die ich schon sehr viel länger kannte. Die haben mich irgendwann überredet, da reinzugehen. Ich habe mich ziemlich lange geziert, weil ich so nach dem, was ich bisher gehört hatte, nicht wirklich großes Interesse dran hatte. Also dann habe ich es mir Anfang 2006 angeguckt. Und nachdem ich so eine Weile gebraucht habe, um mich wirklich daran zurechtzufinden, fand ich es dann ganz interessant, eine kurze Zeit lang. Es ist halt kein Spiel. Ja? Also es ist kein Spiel. Es ist eine Simulation noch am ehesten. Ja? Du kannst im Prinzip dir selber Dinge schaffen, wenn du das möchtest. Du kannst, wenn du sie gut genug, also wenn sie so gut sind, dass sie auch jemand kauft, kannst du sie auch verkaufen. Es gibt auch eine virtuelle Währung, genau. Es gibt halt unglaublich, also letztlich funktioniert es so, dass das Spiel, also das Spiel, die Welt ist in Parzellen unterteilt, sozusagen Server, und haben eine feste Größe, und pro sozusagen Server können insgesamt so und so viel Prims, also ein Prim ist sozusagen eine geometrische Figur. Das orientiert sich lose am Virtual Reality Markup Language Standard, also VRML. Es gibt aber keine Importfunktion, keine einwandfreie. Du kannst aber im Spiel 3D oder in der Welt 3D-Sachen produzieren, du kannst sie texturieren, du kannst deinen Avatar texturieren, du kannst ihn relativ weit fein einstellen, wie du ihn gerne hättest. Im Prinzip ist es nichts vorgegeben von dort aus, ja, also vom System her ist also nur erstmal vorgegeben, dass du ein Avatar bist.
Denn ich könnte da mal ein Zoo aufmachen oder...
Und du kannst dir alles, was du irgendwie machen kannst, bauen kannst, kannst du im Prinzip haben. Ja, inklusive, dass du mit einer eigenen Skriptsprache dem Ganzen sozusagen interaktive Funktionen hinzufügen kannst. Und dann hat sich da im Prinzip eine relativ komplexe soziale Welt entwickelt, oder verschiedene Welten, sagen wir mal. Von so einer, ich sag mal, Club-Szene, wobei die meisten dieser Clubs, also ich meine, wenn da 20, 30 Leute drin waren, fing es an, langsam richtig ruckelig zu werden. Und
so virtuell in die Disse.
Richtig, genau, virtuelle Disse, ja. Dann gab es ja, Leute, die sich da im Prinzip virtuelle Häuser gebaut haben oder Gärten oder sonst irgendwas. Da gab es zum Teil richtig tolle Sachen. Also es gibt auch ein paar Leute, bei denen ich sagen würde, ja, das also wirklich auch schon hat eine gewisse künstlerische Qualität. Von wirklich ganzen Sims, also ganzen Zonen, die wirklich sozusagen ein Thema haben, ja, und die wirklich beeindruckend sind, ja, da haben dann eine oder mehrere Leute richtig viel Zeit und Arbeit reingesteckt, um die Texturen zu machen, um die Sachen zu bauen und so weiter und das Ganze stimmungsvoll zu machen. Ja, und dann gibt's halt alle möglichen, ich sag mal, befremdlichen Schattenwelten dabei oder so Randwelten, ja, also ich sag mal, der ganze Bereich virtueller Sex ist dort ziemlich groß. Ja, ich würde sagen, das war auch so mit, ja, wie im Internet auch, ja, das erste Business, was im Internet wirklich gewinnbringend gearbeitet hat, war letztlich Pornoindustrie. Im Second Life ist da sozusagen an virtueller Pornografie sozusagen auch ziemlich viel los. Okay. Ja, also darüber haben wir uns immer so ein bisschen lustig gemacht. Es gab so einen, na gut, also die Avatare sind zunächst einmal ohne primäre Geschlechtsmerkmale ausgestattet. Also ich meine, als wenn du ein weiblich, also du kannst so Regler verstellen, ja, du kannst dir zwar eine Oberweite zulegen, aber ja, als Mann hast du erstmal nichts, ja. Und das hat dann, diese Marktlücke hat dann irgendjemand gefunden und hat dann sozusagen ein Ersatzgehänge produziert, was dann in geskriptet war und was dann sozusagen im Zusammenspiel mit dem dazu weiblichen Gegenstück, was dann zwar unsichtbar war, aber vorhanden war, konntest du dann virtuelle Erregung produzieren mit vorgefertigten Sätzen. Es war, also ich meine, wirklich, da wurde, also das, was im realen Leben Sex ist, wurde dort zu so einem Point-and-Click-Spiel, ja. Und das Ganze natürlich eben, es waren auch immer dieselben Standardsätze oder es gab manchmal auch zwei Sätze, die im Wechsel kamen oder so. Ich meine, das war völlig albern, ja. Wir haben das einmal ausprobiert, haben schallend gelacht und dann war das Thema auch erledigt, ja. Es war völlig absurd. Also da kam auch nicht die leiseste Erregung bei auf. Das war einfach nur lächerlich, ja.
Also du hast es gekauft und erstmal für diese Prothese gezahlt, oder?
Nee, wir haben die da ausprobiert, da gab es ja Demo-Versionen davon. Ja. Also ich meine, du brauchtest sie auch eigentlich gar nicht zu kaufen, weil in diesen ganzen Clubs liefen die Leute zum Teil rum und hatten die Dinger an und haben da wechselseitig drauf rumgeklickt, weil sie es lustig fanden oder weil was weiß ich was. Ja. Es war so albern, ja. Und dann gab es, ach weiß nicht, dann natürlich auch so die ganzen Schattenwelten dazu. Also es gibt so einen Romanzyklus, die Welt von Gore. Das ist die Dinger mal, die sind frei verfügbar, die sind also in Second Life, kannst du dir die so als Textfiles dann von anderen Leuten holen. Vergleichbar literarisch den Lanzerheften, ja, also wirklich unterste Schublade.
Gute Groschenromane.
Wobei die in der realen Welt ist das im Prinzip so eine Welt, die, weiß nicht, ich sag mal, krude, seltsame Science-Fiction-Hintergründe mit so einer Fantasy-Welt à la Conan ein bisschen kombiniert. Also ich kann es ganz schwer erklären. Im Prinzip so eine Welt, also es gibt so die Idee ist, es gibt eine Gegenerde, die auf der anderen Seite der Sonne sozusagen auf derselben Bahn wie die Erde rotiert. Und dann wurden von Aliens da Menschen hingebracht und die Aliens haben denen so eine primitive Kultur letztlich gegeben. Und die Aliens werden so als Götter verehrt, treten nicht in Erscheinung und bewachen das Ganze so ein bisschen, haben den Ganzen so ein bisschen Regeln gegeben. Und dann sind halt diese Menschen, die halt noch mit Schwertern und Pfeil und Bogen kämpfen, die haben dann ihre Städte, die sich dann so ein bisschen bekämpfen und was weiß ich was. Und es gibt dann eben in diesen Büchern so am Rande auch diesen Bereich der Sklaverei. Nicht viel. Es gibt dann natürlich auch Lustsklavinnen. In Second Life wurde daraus dann im Prinzip wurde dieser Bereich dann zum Hauptbereich. Was mich an der ganzen Sache am meisten beeindruckt hat in dem Zusammenhang war, dass die Zahl der willigen Lustsklavinnen sozusagen irrsinnig hoch war und die Zahl der Männer, die sich da rumtrieb oder möchte gern Männer, ziemlich niedrig war. Das hat mich immer überrascht, aber ich meine, letztlich ist, ich sag mal, in diesem Bereich Sexualität, virtuelle Sexualität in Second Life, würde ich sagen, ist sehr, sehr viel so, ich sag mal, so die Fantasien, die man real nie ausleben würde, die man dann vielleicht in einer virtuellen Welt auslebt, so den Eindruck hatte ich bei der Sache. Aber insgesamt, also würde ich es nicht als Spiel bezeichnen, sondern als soziale Simulation, die sich für mich dann nach einem halben Jahr langsam angefangen hat zu erschöpfen und nach einem Dreivierteljahr bin ich nur noch ab und zu mal zurückgekehrt, um die 3-4 Leute, die ich da kannte, mal Hallo zu sagen. Und inzwischen habe ich das Thema endgültig beendet, weil, weiß ich nicht, es hat jeden Reiz verloren. Jetzt wird es auch noch kommerzialisiert und das ist eigentlich das Ende. Ja.
Ich würde sagen, bevor du nicht mehr ins nicht mehr Jugendfreie abschweißt, machen wir noch ein bisschen Musik.
Nobody came.
da sind wir wieder. Ja, im Endeffekt das soziale Leben komplett ins Second Life übertragen. Also wenn ich da echt alles machen kann, worauf ich Bock habe. Also anscheinend geht's ja.
Ja gut, es gab halt, ich habe ja dort auf meinen Streifzügen durchaus Leute auch mitbekommen, die da halt wirklich ständig online waren. Ja, egal zu welcher Zeit du da vorbeigekommen bist, die waren irgendwie da. Ja. Es gab auch Leute, die haben sich nie ausgelockt. Ja. Selbst wenn sie nicht da waren, war zumindest ihr Avatar immer online. Ja. Und das fand ich eigentlich auch schon krass. Also ich meine, das, was ist so die No-Lifer im Spiel, die gibt's auch No-Lifer, die halt eben sonst... Es ist auch verführerisch, ja. Du hast sonst kein soziales Leben, dort hast du es, ja. Dort hast du soziale Kontakte, so viele du willst, so ungefähr, weil ständig überall irgendwo irgendwelche Leute rumlaufen.
Ja, ja, das ist doch hier auch.
Egal, was du haben willst, ob du jetzt virtuell, ja gut, gerade für Leute, die, sagen wir mal, wirklich, ich sag mal, im realen Leben irgendwo am Rande stehen, ja, die wenig soziale Kontakte haben, die vielleicht auch nicht so viel soziale Kompetenz haben, schüchtern sind, sonst irgendwas, ja, dort, ja, du loggst dich ein, du siehst gut aus, ja, du hast also, brauchst auch keine Hemmungen zu haben, du kannst dich ja so schick machen, wie du willst, du kannst ja alles kaufen, du kannst Shapes, also Formen für deinen Charakter kaufen, falls du selber nicht in der Lage bist, das zu machen, du kannst dir tolle Klamotten kaufen, das kostet ja alles einen Bruchteil von dem, was es im realen Leben kostet.
Und das zahlst du dann mit den virtuellen?
Richtig, die du mit realem Geld halt kaufst. Ach so. Ja, also aber ich meine, dort kannst du dich halt, ich sag mal, mit 10 Euro richtig schick zurechtmachen, so ungefähr, ja. So bescheuert es klingt, aber ja, so ist es halt, ja. Und dann kannst du da in die virtuelle Disco gehen und dir da einen virtuellen Sexualpartner deiner Neigung entsprechend suchen und dann dort in einem der zahlreichen vorhandenen Spielplätze dich dann da virtuell vergnügen, ja.
Könnte man da virtuelle Drogen loswerden oder sowas?
Nee, wird. Ah, da muss ich enttäuschen, da ist, glaube ich, kein großer Markt dafür da, ja.
Das wäre doch mal eine Idee. Vielleicht irgendwelche Dinge, die man dann verkauft, die so kleine Filme einspielen oder so Gags oder so. So.
Das gab's auch. Das du, ja, ich meine, weißt du, ich meine, der Absurditäten wirklich, also alles, was du dir an Absurden denken kannst, irgendwo ist es mir dort begegnet, ja. Also bis hin zu echten Pornofilmen, die du dir in Second Life angucken konntest, die du dir dann auch kaufen bzw. mieten musstest mit
kann
diesem
die
Geld.
Kamen dieser Filme dann wenigstens auch die passenden Triggersätze für die Geschlechtsteile vor, oder?
Nee, das nicht. Nee, das nicht. Aber es war halt, ich meine, sagen wir es mal so, Second Life bietet halt für alles, was du irgendwie machen willst, irgendwo was. Ja. Wozu es einfach von der Performance der Server und der Technik, die darunter liegt, halt nicht geeignet ist, ist richtige Kampfgeschichten. Es wird zwar immer mal wieder versucht, aber ich muss sagen, das ist dann nett, wenn du mit 3 Leuten in der Sim bist, dann geht's noch. Sobald du halt mehr als 10 bist, fängt's an, tierisch zu ruckeln und dann kannst du es vergessen, ja. Ich meine, Waffen habe ich gesehen, auch sehr schön geskriptete Sachen, tolle, ganz tolle Sachen aller Art, aber ja, bei dem Geruckel macht das einfach keinen Spaß.
Ja, scheint ja, als würden sich die Leute auch wieder sehr künstlerisch ausleben, ja, und sehr kreativ mit dem ganzen
Umgehen. Wirklich, also ich muss sagen, da sind viele Leute, die richtig viel Arbeit reintun, ja, also egal, was du, wofür du dich interessierst, also zum Beispiel, es gibt ja diese Tabletop-Spiele Warhammer, und Warhammer 40k, ja, und da gibt's unglaublich viel, ja, super detaillierte, diese Rüstungen, Waffen, was weiß ich was, da gibt's auch ganze Clans, die da gegeneinander spielen, ich habe riesige Star Wars Clans gesehen, ja, ein Freund von mir, der war mal, also einer, den ich da kannte, der war Nachbar von so einer Truppe, genau, war Nachbar von so einer Truppe, die da ihre Star Wars Spiele gemacht haben, und hat immer geflucht, weil er meinte regelmäßig, wenn die sich getroffen haben, da ihre Spiele zu machen, weil die halt alle vollgepackt waren mit irgendwelchen geskripteten Sachen, ist die Sim halb abgestürzt und er musste erstmal aus seinem eigenen Haus raus, weil er sich kaum noch bewegen konnte. Ja. Insofern hat er über die nur geschimpft. Das war aber witzig, ja.
Ja, weil du es gerade gebracht hast mit diesem Freund. Gab, hast du nicht von diesem Fall erzählt mit dem Mädel, das dann irgendwie immer meinte, sie trifft abends ihre Freunde am Lagerfeuer? Aber alle ihre Freunde waren halt im Endeffekt auch virtuell.
Das war nicht ich.
Das ist aber eine Sache, die eigentlich öfter mal aufkommt. Das hört man öfter mal.
Ja, es gibt da halt aber schon so Standardwitze, wie zum Beispiel, sag mal, hast du keine Freunde? Und dann kommt als Antwort, doch, aber die sind gerade alle nicht online. Also.
Ja, aber ist die Frage, ab wann ist ein Freund ein Freund? Also so Brieffreunde, die man einmal gesehen hat, ansonsten nur schreibt, bezeichnet man ja auch als Freunde. Jo. Also so
wobei,
eine Art Unterscheidung gibt es ja nicht.
Ja, hast du die denn einmal gesehen? Denn es ist ja ganz oft, man und wenn man sich regelmäßig schreibt und sich mehr über sein eigenes Leben austauscht, dann entsteht nochmal ein anderer Kontakt, als wenn ich mich jetzt in einem Spiel über das Spiel austausche. Und dieses sich auch mal sehen und auch mal ein Gespür dafür kriegen, wie jemand was meint, also ein Verstand dafür eine andere Person bekommen. Und dazu gehören eben Gestik, Mimik, dazu gehört die zwischenmenschliche Atmosphäre, die aufkommt, die gehört dazu, jemanden kennenzulernen. Das heißt, jemanden als Freund zu bezeichnen, den man also rein aus der virtuellen Welt kennt, halte ich für eine schwierige Sache. Ich denke, man kann den vorgespielten Charakter mögen oder den sympathisch finden.
Man tauscht sich ja da auch schon übers echte Leben aus, denke ich.
Teilweise schon, ja, also, aber halt auch immer nur also als am Rand. Es ist Smalltalk.
Jein, mehr oder weniger, aber am wenigsten davon eben, also in richtigen Spielen schon noch, ja, also in Anarchy Online haben wir zum Teil ziemlich viel gequatscht dann auf Teamspeak, beziehungsweise Ventrilo, also Voice Chat nebenher, aber in Second Life halt sehr, sehr viel weniger. Dort ist es halt, ja, dort verbringen viele Leute, habe ich den Eindruck, ihre sehr, sehr viel Zeit damit, das Leben zu leben, was sie gerne real leben würden, aber nicht können, ja, anstatt dass sie sich mal drum kümmern, dass sie sich das reale Leben halbwegs dahin ausbauen, ja. Ich hatte so wirklich, es gab so Leute, die hatten Häuser sich da gebaut, die waren gigantisch, das waren wirklich Paläste. Ja, und dann denke ich mir auch, Mensch, ja, ne, hättest du ein Viertel der Zeit dafür aufgebracht, um im realen Leben mal ein bisschen mehr auf die Reihe zu kriegen, hättest du zwar nicht so einen riesen Palast, aber trotzdem mehr Spaß, ja. Also für viele war das halt wirklich so die totale Realitätsflucht, die halt eben in solchen sozialen Welten auch wirklich gefördert wird, ja.
Ich spinne gerade so ein bisschen den Gedanken, das kann ja fast zur Religion werden. Also wenn man das jetzt mal weiter überlegt, ist man lebt sein reales Leben, so wie man es halt muss, um zu überleben, und betätigt sich ansonsten zum Beispiel in Second Life und lebt da das aus, was man eigentlich real jetzt nicht so ausleben kann und darf aufgrund von irgendwelchen Gesetzen oder eben...
Gut, da bist du halt dein eigener Schöpfer.
Grenzen, ja, zum Beispiel, genau. Ja gut, wobei sie versuchen ja Second Life auch zu reglementieren, ganz stark, also dieses, ja.
Ja, sie können es höchstens in Schattenexistenzen runterbringen, ja. Ich meine, was du da bei dir selber machst, wo ja, keiner hingucken kann, das...
ist halt wie im realen Leben auch, ne?
Genau, ja.
aber das ist nicht nur eigentlich ein Gedanke, also ich kenne auch ganz viele Menschen, die aus diesem Grund gerade sich in diesen Online-Welten halt so verlieren. Ja. Weil sie dort halt jemand anderes sind, als sie im wirklichen Leben sind, und dort sind sie dann die mächtigen Zauberer oder weiß ich was, ja, was da halt so an Beispielen halt gibt. Und für die ist es dann der Ersatz. Also die arbeiten und haben teilweise sogar Familie oder so, aber das ist dann nur das Leben halt. Mhm. Und das alles ist dann nur dazu da, um das bereitzustellen, dass man da halt seinen Internetanschluss und seinen aktuellen PC bezahlen kann, damit das Spiel drauf läuft.
Ja, jetzt wäre interessant, wenn man den Gedanken weiterspinnt, wenn sich das weiter ausbreitet, das tut es ja rasant immer noch, dann wäre die Überlegung mal ganz interessant, was würde denn real passieren?
Wir würden jetzt halt im virtuellen Radiostudio sitzen und eine Second Life Radiosendung produzieren.
Ja, und wir wären alle zu Hause irgendwo.
Hätten es ein bisschen Wärme.
Hätten es ein bisschen wärmer durchaus, hätten vielleicht schon eine Tasse Kaffee. Also es würde sich vieles verbessern.
Wunderbar. Also lass uns heimgehen und virtuell weitermachen. Naja, wobei, das gibt es ja. Es gibt durchaus virtuelle DJs in Second Life, die dann wirklich auch über Streaming dann auf die entsprechenden Rechner dann übertragen werden und auch Radioshows und sonst irgendwas. Ich meine, das ist ja das die Idee, ja, wobei ich Second Life an einigen Stellen für technisch nicht gut genug halte, abgesehen davon, dass ich die Firma, die dahinter steht, Linden Labs, für inkompetent halte, vollkommen inkompetent halte. Und zwar sowohl was das Management angeht, als auch was die technische Seite angeht. Aber theoretisch ist das eine interessante Zukunftsoption, aber eben mit Vor- und Nachteilen, ja, weil ich meine, ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, wenn man etwas wirklich ins Extreme übersteigert, ja, egal ob egal welche Arten von Spielen oder sozialen Interaktionssimulationen, dann wird es nicht gesund, ja.
Ja, gut. Zumal ja einfach der körperliche Ausgleich fehlt. Verbring mal 16 Stunden am Tag vom Computer. Irgendwann fehlt einfach Bewegung und fehlt zum ausgeglichen sein.
Also hier sitzen drei sportliche junge Männer. Ich glaube, das...
Genau.
Gut, dass es keiner sieht.
Genau. Genau. Ich hab mir meinen Monitor auch so eingestellt, dass er ein bisschen mehr UV-Licht abgibt, damit es den Anschein erweckt, dass ich das Sonnenlicht ab und zu sehen kriege. Genau, ja.
Ah, das funktioniert, glaube ich, nicht mehr.
Ach, bist du schon aufgeflogen?
Aber dass nicht China die Spielesucht auch echt als Krankheit anerkannt haben, so als erstes Land?
Gibt es mittlerweile überall.
Ja, auch offiziell anerkannt, sodass die Krankenkasse im Zweifelsfall auch zahlt und so Scherze?
Ja.
Die chinesische Regierung, die ja gerne ihre eigenen Mitglieder sozusagen... also Bürger etwas, sagen wir mal, väterlich
betreut,
haben auch in der Tat ein Gesetz geschaffen, wonach du, wonach die Firmen, die in China Computerspiele, Online-Spiele anbieten, das technisch so gestalten müssen, dass du, wenn du mehr als 3 Stunden am Stück online bist, dass du dann weniger bekommst. Also egal ob Erfahrungspunkte oder Geld oder Gegenstände oder sonst irgendwas und nach, ich glaube, 5 Stunden gar nichts mehr. Ja, und das halt pro 24 Stunden insgesamt. Also nicht nur am Stück, sondern also damit die Leute halt nicht zu viel spielen. Ja, was letztlich nur dazu führt, dass die Leute halt mehrere Accounts haben. Fertig. Ja. Und diese Extremzocker, diese Spieler, diese letztlich Sklaven sind es. Das sind bessere Sklaven, die für eine Schale Reis. Das sind meistens Kinder oder Jugendliche, junge Leute, die von zu Hause wegrennen, die im Prinzip dort gestrandete Existenzen sind, die dann da in diesen Goldfarming-Firmen, die übrigens richtig viel Geld abwerfen, zumindest für die Chefs, dann da so, ja, für eine Schale Reis am Dach, so gerade so viel, wie sie zum Leben brauchen, dann dahin vor sich hin vegetieren. Ja, das ist schon krass. Aber die finden halt Wege um diese Filter drumrum irgendwie.
Sowieso, klar.
Ja, damit sind wir, glaube ich, so langsam am Ende für heute.
Ja, hört sich gut an. Kann auch ein Glühwein trinken gehen. Weiter geht's mit der hellenischen Jugend. Die sind noch nicht da, haben uns aber schon mal eine CD hier gelassen. Die schmeißen wir schon mal rein und wünschen euch allen guten Rutsch ins neue Jahr.
Jo, genau.
Ebenfalls.